Ich war eine Art Pipi Langstrumpf.
Oh.
Ja. Wirklich, also ich hatte auch wirklich Eltern, die mir das erlaubt haben, das zu sein. Ich bin so dankbar. Es ist DMT in jedem Grashalm zu finden. Also DMT ist der kosmische Stoff überhaupt, der überall zu finden ist, in der Natur auch. Und halt auch eben in uns und auch in einigen Tieren. Wir können das auch rauchen, ne? Und dann spüren wir einfach die kosmische Realität.
Menschen, die sehr eben aus der Schulmedizin, aus der wissenschaftlichen Seite kommen und gar keine Berührung damit haben und so. Was sagst du dann so diesen kritischen Stimmen?
Ich bekomme Einsichten oder Botschaften vom Feld, wenn ich es einfach zulasse und aufmache. Ich stelle dem Feld Fragen und dann kommt die Antwort einfach so gepurzelt. Und ich glaube, das ist von diesen Wesen, weißt du, die ich jetzt vielleicht nicht mehr sehen kann, aber die um mich sind. Wie siehst du das? Glaubst du, das sind diese Begleiter?
Ja, ich glaube schon, dass wir ein geistiges Team haben. Ja, ich habe da gestern gut mit einer Klientin gesprochen. Sie ist noch so ein bisschen eben so Widerstand gegen die geistige Welt. Und ich habe so gesagt, du musst gar nicht dran glauben, aber sag doch einfach mal, stell mal eine Frage, bitte mal um Hilfe, weil sie dürfen nur eingreifen, wenn wir fragen, weil wir haben einen freien Willen, ja.
Ich habe einen Mann mal gehabt, der kam mit 3 Süchten und der hatte nur 2 Sitzungen und dann waren die alle weg. Und das waren schon echt tiefsitzende. Ja. Ne,
Eben,
also
das ist krass.
Sexsucht, Fresssucht, Alkoholsucht. Die waren weg. Das ist unglaublich, ne? Also man fragt sich wirklich, ich finde viel spannender mittlerweile zu erforschen, warum Leute es nicht machen. Also hier auch mal eine kleine Warnung an der Stelle. Ja, was DMT anbetrifft, bedeutet es nicht, je mehr, desto besser. Deswegen fühle ich mich jetzt mit meinen 44 tatsächlich jünger.
Bist du 44? Krass.
Ja.
Okay. Ja, da hast du dich jung gehalten.
Die richtigen Drogen gehabt.
Bevor es gleich losgeht mit unserem Gespräch, hier ein kleiner Hinweis. In dieser Wer bist du Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über den Konsum von psychedelischen Substanzen. Unsere Erfahrungen sollen keineswegs eine Empfehlung oder Aufforderung zum Konsum darstellen. Ich bin der Meinung, dass dich solche Substanzen finden müssen, wenn es für dich an der Zeit ist. Vielleicht ist es nicht für jede Seele, die sich hier als Mensch inkarniert, wichtig, so tief zu forschen. Das muss dich eine Art rufen, meiner Meinung nach. Solltest du diese Erfahrung machen wollen, dann bitte in vertraulichem Set und Setting sowie mit professioneller Begleitung. Diese Substanzen können ein Tool sein zur Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung. Sie können, wie alles andere auch, gebraucht und missbraucht werden. Psychedelika können eine Art Werkzeug sein für dein Bewusstsein, die immer auch mit Vorsicht und Respekt zu genießen sind. Erlaube dir in dieser Folge auch für Themen, mit denen du bisher vielleicht noch keine oder wenig Berührungspunkte hast, dein Herz zu öffnen und neugierig unseren Worten zu lauschen. So, und jetzt wünsche ich dir eine schöne Zeit bei diesem erkenntnisreichen und faszinierenden Gespräch mit der lieben Isabelle und mir. Ganz, ganz herzlich willkommen bei mir im Wer bist du Podcast, liebe Isabelle. Danke.
Dankeschön. Ja, danke für die Einladung in die Schweiz.
Gerne. Danke für deine Zeit. Ich habe mich so gefreut, dass du heute da bist. Oh. Ja.
Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch und auf dich.
Die erste Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle, ist die Frage, wer bist du und wie tief du da einsteigen möchtest, überlasse ich dir.
Okay. Ja, ich würde sagen, ich bin ein Wesen, das sehr im Wandel ist, das sehr anpassungsfähig an seine Umgebung ist. Und der Stefan Friedrich und ich, wir haben mal dieses Phänomen Leben eingeteilt in 4 Ebenen. Und zwar die Ebene des Ichs, der Welt, der Essenz und des Universums. Und ich stelle fest, dass das, was ich bin, sich sehr gerne in den beiden letzteren aufhält, also Essenz und Universum. Und ich gebe mir große Mühe, auf der Ebene des Ichs und der Welt mit, ja, also mit dem, was so verlangt wird von einem Mensch in diesen Ebenen, irgendwie mitzuhalten und hier, ja, mein Zauber aus den letzten beiden Ebenen, würde ich sagen, in die ersten beiden reinfließen zu lassen. Und dafür habe ich den Beruf der Therapeutin gewählt, mit Fokus auf psychedelischer Therapie, weil ich glaube, dass viele Menschen, die sehr feststecken in Ich und Welt, in dieser Matrix, ne, dass die das Leben allumfassender betrachten und fühlen können und auch genießen können, wenn ab und zu mal von Essenz und Universum was reingeflogen kommt, ein paar kosmische Gesetze, kosmische Strömungen, Erinnerungen. Und sie dann auch selber schaffen, sich ihr Leben weiter auszudehnen und mehr auch in diesen Sphären zu sein. Und genau, ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung als Mensch, dass wir wirklich jeder Ebene auch gerecht werden. Denn in jeder Ebene gelten andere Gesetzmäßigkeiten. Es bringt nichts, wenn man nur da oben rumschwirrt und nichts zu essen hat, ja. Das heißt also, man muss eigentlich Master werden in jeder von diesen Welten, ja. Im Ich aufpassen, dass es nicht in den Narzissmus rutscht, ja? auf der Welt, das Miteinander jongliert bekommen. Und in der Ebene der Essenz wirklich spüren, wer bin ich in der Tiefe? Und das ist eine sehr schöne Frage. Ich kann es wirklich am besten mit Wandel bezeichnen. Denn ja, oder ich gehe in die Tests, in die Persönlichkeitstests oder Archetypentests. Da habe ich neulich einen gemacht und da kam raus, ich bin in erster Linie die Magierin und die zweite Stelle teilen sich die Kriegerin und die Liebende. Das wäre so meine Antwort.
Schön. Wann hast du Geburtstag?
Im März.
Ah, ich auch.
Ja.
Wann denn?
Bist du auch Fisch? Ja. Am 2.
Schön.
Also, wenn man jetzt nochmal aufs Human Design geht, da kann man ja auch, wer bist du, raus entnehmen. Dann bin ich Projektorin. Und das erklärt auch schon, warum ich so feinstofflich unterwegs bin. Ich habe nur drei definierte Zentren in meinem Körper. Und das Identitätszentrum, aus dem man vielleicht am ehesten schließen könnte, wer bist du, ist bei mir nicht definiert. Das heißt, ich bin theoretisch, praktisch, in jeder Umgebung ein bisschen jemand anders. Ja.
Ja.
Und daran musste ich mich gewöhnen zu leben und die anderen auch, die mit mir zu tun haben, ja.
Glaube ich.
Worin aber eine sehr große Freiheit liegt, weil ich glaube, dass wir alle sehr viele Aspekte in uns tragen und auch alle bis zu einem gewissen Grad wirklich anpassungsfähig sind oder das Außen in das Innen reinfließen lassen können und sich da eine Verwebung, ja, dann eine Verwebung stattfindet. Und viele Menschen, glaube ich, erlauben sich das gar nicht, diese vielen Facetten zu leben. Und einfach sich zu erlauben, vor bestimmten Menschen, die einen irgendwie kennen und abgespeichert haben, jetzt mal anders zu sein.
Ja.
Und ich glaube, das schnürt viele in so ein Korsett und dann glauben sie, hier muss ich bleiben, weil das gibt den anderen Orientierung. Ich brauche die anderen. Wenn die anderen nicht orientiert sind, verliere ich sie, Angst vor Bindungsverlust und so weiter. Und ich würde sagen, ich lebe das einfach. Ich nehme mir diese Freiheit. Ja, auch zu sagen, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin, weil ich vielleicht jeden Tag jemand anders bin. So ganz grob. Weißt du?
Ja,
Ja.
schön gesagt. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen am Beginn deines Lebens anfangen. Wer war Mini Isabel? So, wie waren so die ersten Jahre auf der Erde?
Ich war eine Art Pipi Langstrumpf.
Oh.
Ja, wirklich. Also ich hatte auch wirklich Eltern, die mir das erlaubt haben, das zu sein. Ich bin so dankbar, so dankbar für diese Freiheit, die ich als Kind hatte. Mein Gott. Ja, ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen, in der chilenischen, also der lateinamerikanischen und der deutschen. Ich habe paranormale Phänomene schon sehr früh kennengelernt als Kind, konnte meinen Körper verlassen. Ich muss sagen, nicht willentlich, es ist einfach passiert ab und zu. Steuern konnte ich das jetzt nicht, aber ich habe es sehr genossen, wenn es passierte. Und es war auch, es war in diesen Momenten auch nicht traumabedingt, weil das gibt es ja auch, ne, dass eine Dissoziation nötig ist. Das war also eher, wenn ich bin eine Nachteule, wenn ich mich nachts gelangweilt habe und etwas da draußen weitermachen wollte, dann hat mein Geist das gemacht. Genau. Oder mein Energiekörper. Ich war sehr kreativ und ich war sehr gern allein. Also ich mochte kein organisiertes Spielen. Ich mochte auch keine Autoritäten von außen. Ich bin aus dem Kindergarten geflogen.
Wow, musst du erst mal schaffen. Oh.
Ja, ich bin von Gruppe zu Gruppe gereicht worden und hatte alle Betreuer durch. Und dann hieß es, es geht nicht. Und dann war ich sehr froh, weil dann war ich wieder zu Hause und in meiner eigenen Welt und ich bin eine totale Träumerin und mein Bewusstsein kann auch sehr weit in die Zukunft reisen. Und ich habe die Zukunft viel geträumt und ich fand das Leben immer schon von klein auf total magisch. Ich bin im Human Design auch die Forscherin, das heißt, ich interessiere mich für total viele Dinge. Das war als Kind auch schon so. Ja, ich habe zwei Geschwister. Und ein Bruder, das ist der einzige leibliche Bruder, der ist ein ganz, ganz wichtiger, ich würde sagen, der wichtigste Seelengefährte, den ich habe in diesem Leben, definitiv. Und der hat mich immer viel inspiriert. Der ist auch bei Reality Upgrade in der Leitung. Der ist spiritueller Lehrer, Meditationslehrer, Atemcoach. Genau, also das war wunderschön, mit ihm aufzuwachsen. Keine Konflikte. Er ist ein kleiner Buddha. Und dann kam mit 14, wenn wir so weit schon gehen, ein Traumaschock. Ich musste Chile verlassen und nach Deutschland zurück. Und das war wie vom Himmel in die Hölle kommen. Ja. Und dann,
Warum?
weil die Kulturen so unterschiedlich sind. Ich kam von einer kollektiven Kultur, wo es ein großes Miteinander gab, in eine individuelle Kultur, wie wir es hier in Europa haben, wo ja die auf Konkurrenz, finde ich, aufgebaut ist und nicht auf Kooperation. In Chile war es Kooperation, ein Klassenverbund zum Beispiel, alle waren befreundet, es gab kein Mobbing. Ja, die Lehrer waren toll, die waren nicht sadistisch, die waren nicht passiv-aggressiv, die waren nicht überheblich, das waren wirklich einfach Unterstützer. So wie es sein muss. Und dann kam ich auf eine Gesamtschule. Und das war so ein bisschen sozialer Brennpunkt. Wir haben zwar in einem schönen Viertel gewohnt, aber fußläufig war diese Schule und da gab es den Querschnitt der Gesellschaft und ich war mit einigen, ja, sozialen Schichten war ich noch nie in Kontakt gekommen. Das heißt also, ich musste mich dann prügeln und habe meine Kriegerin kennengelernt. Also eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz, ganz dienlich, weil ich da wirklich gespürt habe, was in mir steckt und was ich für eine Kraft habe, ne? Aber das ist natürlich, als Jugendliche will man das eigentlich nicht. Ja. Und dann fing ich an, Deutschland zu hassen. Ich habe es dann auf komplett Deutschland übertragen, auf die ganze Kultur. Dann irgendwann übertragen auf Europa, weil ich dann verschiedene Länder ausgetestet habe und irgendwie dachte, ja, die sind irgendwie alle recht traumatisiert von Kriegen und komischen politischen Ereignissen. Da ist man in Lateinamerika hier und da noch besser dran. Ja, das war so meine Jugend und Kindheit. Mit 16 habe ich dann angefangen zu modeln, dann ging es halt in die Welt raus. Das war eine Erleichterung. Ja, so war das.
Danke fürs Teilen. Was hat dir geholfen damals mit 14? Also als diese, wenn du es nicht erzählen magst, musst du auch nicht, warum du dann nach Deutschland gehen musstest. Aber es hat dir geholfen in dieser Zeit, was du vielleicht auch mitgenommen hast ins ganze Leben, wenn es etwas gibt.
Ja, also wir sind wieder umgezogen, weil meine Mutter das wollte. Die kam mit der chilenischen Kultur nicht klar, so wie ich nicht mit der deutschen klarkam. Da waren wir leider keine Schwestern in der Seele. Und es war wichtig für meine Mutter zurückzugehen. Das war richtig so. Sie wollte mir auch eine pluralistischere Kultur zeigen. Sie hat gedacht, dass ich in Chile einen Weg fahre, der für die Frauen vorherbestimmt ist und dass ich in Europa mich eher, also einen größeren Spielplatz zur Selbstfindung habe. Das stimmte sicher auch. Genau, das konnte ich natürlich damals noch nicht so sehen. Und das hat mir geholfen. Das ist eine Schlüsselfrage, die ist total zentral in meinem Leben, denn die hat dazu geführt, dass ich das jetzt beruflich mache, was ich mache. Und allein deswegen kann ich meiner Mutter schon nur dankbar sein. Ich habe sehr früh psychedelische Substanzen kennengelernt. Ich habe in Holland oder in der Nähe von Holland gewohnt, wirklich nur ein paar Minuten, und hatte einen Kreis, der sehr offen war, sehr aufgeschlossen, sehr neugierig. Und ich habe früh mit dem Kiffen angefangen, was mir wirklich auch über das Trauma geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es ein bisschen Flucht war, wie es in dem Alter oft für Jugendliche oder Kinder ist, hat es mir trotzdem den Horizont geweitet, weil man da einfach auch in andere Bewusstseinszustände gleitet und da habe ich mich sehr zu Hause und wohl gefühlt. Und dann die Pilze, die Magic Mushrooms. Und das hat natürlich mein Gehirn schon früh geupgradet und noch mehr an die kosmische Realität angekoppelt. Und somit war alles, was ich in der Schule an nicht so schönen Dingen erlebt habe, irgendwie in eine andere Relation gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe schon so ein paar Geheimnisse über das Leben herausgefunden und konnte dann viel besser mit all dem umgehen. Also ich war in meiner Persönlichkeit immer sehr stark in der Schule. Also ich habe mich nie unterkriegen lassen, egal wer einen Konflikt mit mir anzetteln wollte. Die Personen haben es eigentlich nie so wirklich geschafft. Das heißt also, ich hab keine seelische Verletzung erfahren, aber ich fand es anstrengend, so lange in der Kriegerin sein zu müssen, weil die Kriegerin natürlich auch eher so der männlichen Energie zugeordnet wird. Und dann habe ich zum Glück mit 16 angefangen, Salsa zu tanzen und bin dann volle Kanne in meine Weiblichkeit gekommen dadurch. Ja. Aber es war schon ein gewisser Schock, muss ich sagen. Also auch für einen Fisch, ne, du bist ja auch sehr sensibel, du weißt das ja, wir sind super feinfühlig. Und dass Menschen so brutal miteinander umgehen, also dieses Ego kannte ich in der perversen Ausführung noch nicht, wie ich es dann hier wirklich dann mit einem älteren Bewusstsein kennengelernt habe. Ne? Also als Jugendliche, da schaut man schon ganz genau hin, da erforscht man das Leben. Und dass es so böse Menschen geben kann, das fand ich dann aber auch spannend natürlich. Mein Vater ist Psychologe, ich habe mich für Psychologie immer schon interessiert und muss sagen, habe über dieses Erforschen der Menschen auch eine Distanz zu dem gewinnen können, was mir eigentlich da angetan wurde. Also das ist ja auch ein Abwehrmechanismus, Intellektualisierung, Rationalisierung, ne? So habe ich mich dann darüber hinweggerettet, ne? Und halt mit den Substanzen. Aber ich habe die gar nicht so häufig genommen, das war auf gar keinen Fall ein Suchtverhalten. Es war in ganz großen Abständen. Aber das ist einfach so eine kosmische Dusche, die man da erfährt. Das vergisst du nicht mehr, das prägt dich und das ändert ja auch neuronal in deinem Gehirn einiges.
Mega. Wie alt warst du da? Mit dem Kiffen, aber auch dann mit den Pilzen oder was auch immer du genommen hast da
Hat
alles.
alles so zwischen 14 und 15 stattgefunden.
Ah, krass. Okay.
Ja, weswegen ich auch tatsächlich Jugendlichen in dem Alter auch schon empfehle oder deren Eltern natürlich, wenn Kinder feststecken und mal das Ventil aufgedreht werden muss, dann wirklich zu diesen Substanzen auch in dem Alter schon zu greifen. Weil ich habe es in meinem Freundeskreis gesehen, es hat tatsächlich niemandem geschadet. Es kommen auch einige Eltern mit so, ab 16 haben wir schon bei uns gehabt. Einige sogar. Aber in einigen Fällen ist es sogar früher zu empfehlen. So wie die Tribes das machen, die
Ja, ich
Natives.
wollte jetzt sagen, ja, wenn die Identität noch gar nicht so gefestigt ist und alles. Also so, weißt du, so. Weil wenn wir dann aus 9 Jahren Schule kommen und so, dann sind wir alle irgendwie ein bisschen programmiert und so auf eine Art, ja.
Genau, hast du gut erkannt.
Spannend. Es gibt ja jetzt kritische Stimmen, die das gar nicht so sehen, oder? die jetzt dem gar nicht zustimmen würden. Oder vielleicht so Menschen, die sehr eben aus der Schulmedizin, aus der wissenschaftlichen Seite kommen und gar keine Berührung damit haben und so. Was sagst du dann so diesen kritischen Stimmen? Oder gibt es das? Kommen sie auch zu dir so? Also, was sind da deine Erfahrungen?
Also die Menschen, die sich wirklich mit Wissenschaft auseinandersetzen und den Studien zu Psychedelika oder selber welche durchführen, müssen feststellen, dass sie alle pro Psychedelika sein müssen, weil die Ergebnislage einfach eindeutig ist. Ne? Da gibt es nichts Negatives. Es gibt, also die Psychedelika stellen sogar die Therapiemethode da, die am wenigsten retraumatisierend wirkt. Also die Studienlagen sind bombastisch und das waren sie auch immer schon, auch in den 50ern, in den 60ern, als diese Substanzen aufkamen in Amerika. Das heißt, also kritische Stimmen, so richtig kritische Stimmen, so mit Fakten basiert, gibt es nicht. Es gibt nur kritische Stimmen, die keine Ahnung haben. Und die sollten auch keine Meinung haben. Ja, also es gibt nur Menschen, die noch diese Propaganda-Warnungen im Kopf haben, die sich ganz gut in die Gesellschaft reingegraben haben, global. Das war einfach die Agenda schlechthin damals. Weil die Regierungen wussten, wenn diese Substanzen in den Umlauf des Volkes kommen, dann haben wir es sehr schwer. Ja,
Und man
und
kann dann auch nicht so viel Geld machen, weil die Pilze wachsen überall in der Natur. Ist noch so blöd.
ja,
Ja.
stimmt. Es gibt einige, die wirklich noch die in der Natur erkennen, ne, und dann da pflücken. Genau, die Pharmaindustrie, die Pharmalobby ist natürlich ein Riesenthema. Und Menschen in Depression, Menschen, die nicht angebunden sind ans Universum, Menschen, die nicht mehr in Verbindung mit sich stehen, die sind halt viel leichter zu manipulieren. Du kannst aus diesen Menschen alles machen. Du kannst die zu den abstrusesten Dingen überreden oder sie überzeugen von sowas wie jetzt wieder Krieg. Ja, in Deutschland gibt es tatsächlich einige, die glauben, man müsste in den Krieg ziehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist zu bizarr eigentlich, um es zu glauben.
Lecker.
Aber selbst das ist halt möglich. Oder was im Nationalsozialismus möglich war, das haben wir alle vorgeführt bekommen. Und das würde mit den Substanzen absolut nicht gehen. Das geht, das ist also der Feind jedes totalitären, autoritären Systems.
Mega.
Ja. Ja, und
Weise
was sage
Worte.
ich, also deine Frage war ja auch, was sage ich diesen Menschen? Also, die kriegen relativ schnell mit, also wenn sie an mich geraten und glauben, sie könnten mit so einem Halbwissen, ja, um die Ecke kommen, dann geben die natürlich schnell auf. Ja. Die kapitulieren ganz schnell, weil ich bin nun mal wirklich Expertin in dem Gebiet und ich habe auch eigene Modelle entwickelt. Wie kommt es zu einer Psychose? Welche Attribute müssen in einem Menschen und welche Umstände im Innen und Außen müssen gegeben sein, damit der Mensch eine psychotische Episode erlebt? Und ich erkläre den Menschen dann auch häufig, was eine psychotische Episode ist und warum die in der Therapie, in einem geschützten Rahmen extrem wertvoll ist für den Organismus, für die Psyche, für den Körper, extrem wertvoll. Das heißt also, hier findet eigentlich, hier muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Nur weil die Menschen nicht geschult sind, macht denen das natürlich Angst. Ne? Und weil halt damals in den 70ern wurde ja LSD auch missbräuchlich benutzt und einigen Leuten heimlich ins Glas getan, weil die das witzig fanden, zu sehen, wie die dann reagieren und so. Das geht natürlich alles gar nicht. Ne? Also Set und Setting muss natürlich schon professionell vorbereitet sein.
Mega. Ja. Was ist denn eine Psychose, wenn du das vorhin angedeutet hast?
Das ist ein Ausagieren des Unbewussten. Das ist einmal den Dampfkessel öffnen von angestauten Emotionen, von Persönlichkeitsanteilen, die abgespalten waren, die der Mensch sich nicht getraut hat zu leben, weil er in seinem Umfeld sonst als Kind, denkt er das zumindest, ja, sein Überleben nicht hätte sichern können. Ne? Also die soziale Anpassung war so wichtig, weil vielleicht auch mit Gewalt gearbeitet wurde in der Familie oder mit psychischer Gewalt. Und dann haben wir auch in der Gesellschaft kollektive Verhaltensregeln, an die sich gehalten werden soll. Und wenn die Eltern da dann mitspielen und den Kindern nicht in Freiraum für ihre natürliche Entwicklung und alle Aspekte ihres Wesens gewähren, dann kommt es zur Abspaltung. Und die schlummern aber natürlich im Unterbewusstsein, diese Anteile. Und die müssen dann unterdrückt werden. Das ist ein extremer Energieaufwand für die Psyche. Und diese Menschen funktionieren irgendwann nicht mehr so gut. Also entweder diese Anteile kommen raus, wenn sie zum Beispiel mal einen Alkoholrausch haben oder ja, dergleichen und merken, boah, wenn ich trinke, dann schlage ich zum Beispiel. Ja? Oder ich vergesse mich, ich hab Blackouts. Also da kann man ja schon merken, da stimmt irgendwas nicht. Oder die Menschen kriegen Krankheiten, ne? Kriegen Krebs, irgendwo kommt es raus. Und dann, wenn der Körper dann schon so stark rebelliert oder Chronikfatigue zum Beispiel, ne? Dass die Menschen wirklich gar nicht mehr hochkommen. Oder einfach so Lähmungen, da gibt es alle möglichen Erscheinungen. Und dann fragen die Menschen sich manchmal, okay, was ist los? Hat es vielleicht auch mit der Psyche zu tun? So, und in so einer psychotischen Episode ist es so, dass der Mensch dann bis zum gewissen Grad bei jedem unterschiedlich, dass sein Ich, also seine klassische Persönlichkeit dann mal loslässt und auch das, manchmal das Erinnerungsvermögen nicht mehr da ist aus der Zeit. Also bei einigen Personen erinnern sich, was so passiert ist in der Psychose, einige sehr, sehr gut und einige gar nicht, die sich halt nicht oder nur ganz schemenhaft erinnern, die haben am meisten eigentlich ausagiert. Also für die war es am notwendigsten, das Ich wegzuklappen, damit es einfach mal rauskommen kann. Und das äußert sich dann bei jedem unterschiedlich. Der eine, der hatte einen großen sexuellen Stau, der andere musste mal Wut rauslassen, der andere der hat irgendein Trauma wiederholt, reinszeniert, um erfolgreich aus ihm herausgehen zu können. Und wir erfragen auch vorher die Traumareaktion. Es gibt ja vier, ne, ob Leute halt in Starre gehen oder in Kampf oder in Flucht oder in die Verbindung mit anderen Menschen. Und dann wissen wir ganz genau, wie wir diesen Menschen therapeutisch begegnen müssen, damit er aus dieser Traumaschleife und aus der Traumareaktion rauskommt und spürt, ah, ich kann, ne, also wirklich diese Trauma Reaktion überschreibt und weiß, in Zukunft muss ich nicht flüchten, ich kann auch da bleiben, ich sterbe nicht, es passiert dann das und das, ich gehe da durch anstatt weg
Ja.
und so weiter. Ne? Genau. Also die Leute fühlen sich nach so einer psychotischen Episode oft sehr erleichtert. Sie haben auch sehr viel gesagt, sie haben ihre Wahrheit gesprochen. Einige müssen einfach nur ihre Wahrheit sprechen, einige müssen einfach mal unbequem sein, ja, und mal den Rebellen rauslassen. So, und das, wir bieten dafür den Container. Ja.
Sehr wertvoll, ja.
Das passiert ja nicht bei jedem, ne? Also jetzt müssen die Leute nicht denken, oh, wenn ich da jetzt hingehe, dann passiert etwas, wo ich gar keine Kontrolle mehr habe, Hilfe. Ja, das passiert wenigen Menschen tatsächlich. Und wenn es passiert, ist das Schöne, dass sie sich nie schämen im Nachhinein, weil die Amygdala, der sitzt der Amygdala, also na anders, der sitzt der Scham sitzt in der Amygdala. Und die Amygdala fährt auch runter. Das heißt, Scham ist weder währenddessen noch danach vorhanden. Ganz, ganz, ganz selten, dass mal jemand dann so einen Anflug von Scham bekommt. Aber wir fangen das dann sofort auf und erklären den Menschen, wie wichtig das war. Ja. Also, lieber keinen Krebs kriegen, als sich einmal schämen. Ne? Zum Beispiel. Das alles immer in Relation setzen.
Ja, schön gesagt, ja. Ja, mega spannend, was du sagst. Ich hatte jetzt so im Hinterkopf, wenn du es erzählt hast, weil du machst es ja mit Stefan Friedrich. Und er war ja mal Arzt in der Psychiatrie, gell? Und ich habe auch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet und ich habe da so gesehen, also ich sage jetzt mal das Weltbild und so und wo wir jetzt so stehen. Ja, offiziell sage ich jetzt mal, oder ja, du weißt, was ich meine.
Ja, gute Wortwahl, ja.
Wie kann ich meine Frage formulieren? Also, wenn ich habe natürlich diese Oberärzte und alles dort studiert und beobachtet und wie sie dann jede Pause eine rauchen und einfach gefühlt, wie sagt man dem, so wie Roboter kam mir das vor, wie eine Art Roboter, wirklich hier die Tablette, alles nur auf ihrem Laptop. Also ich überspitze das vielleicht auch ein bisschen, aber so dieser Zugang zu dieser Ganzheitlichkeit vom Menschen. Es hat mich erschrocken, wie sehr man das irgendwie nicht gesehen hat. Ich will jetzt auch nicht alle verallgemeinern oder so, aber so, also einige Dinge habe ich dort erlebt, die haben mich selbst traumatisiert, eine Art, nur weil ich es gesehen habe. Und also, da denk, also, weißt du, und wenn du dann jetzt das erzählst, das sind für mich so Welten. Klar, es gibt sicher auch, ja, ich will jetzt nicht die Psychiatrie nur schlecht reden, aber weißt du, so irgendwie ist das so weit auseinander, diese Realität. Und es ist ja auch nicht so nur das eine oder nur das andere, aber wie bringen wir so die Welten zusammen? Wie können wir das so verbinden? Wissenschaft, Schulmedizin, Bewusstseinsarbeit, Spiritualität, was auch immer, oder? Wie können wir das mehr so Hand in Hand, anstatt nur jeder für sich und das andere ist schlecht eben? Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist wirklich so. Ich kriege auch gerade eine Gänsehaut, weil ich es auch immer wieder total skurril finde, dass ja fast weltweit, ja, in diesen vielen Institutionen extrem viel falsch gemacht wird. Also eigentlich ist es oft das Gegenteil von dem, was die Menschen wirklich brauchen, was da gemacht wird.
Ja.
Schlimm ist auch, dass die Menschen dort teilweise noch viel tiefer in die Scheiße geritten werden, ja? Also die Psyche, die kommt da manchmal wirklich kaputter raus, als sie reingegangen ist. Und diese Symptomunterdrückung durch die Medikamente mit den ganzen wirklich fatalen Nebenwirkungen wie mangelnde Libido zum Beispiel, also wo die Sexualkraft einfach dann abgeschnitten wird von einigen Psychopharmaka. Oder die Leute halt dann dick werden oder was weiß ich, also stumpf, ja, emotionslos und so weiter, dass das weiter so betrieben wird, ist es unfassbar. Aber wir sind jetzt in einer Psychedelika-Renaissance. Also es ist so, dass die Regierungen langsam begriffen haben, dass ihnen das auch nicht so gut tut, wenn die Leute alle in Kliniken landen, wenn sie nicht mehr auf die Arbeit gehen, wenn sie einfach das Bruttosozialprodukt nicht mehr so anheben, wie die Regierungen das gerne hätten. Langsam werden die Armeen, die sie da großgezüchtet haben, die werden immer schwächer. Und Europa kann schon lange nicht mehr mit Asien und USA mithalten, zum Beispiel. Also Deutschland zum Beispiel wird in Asien nicht mehr im Rückspiegel gesehen, ja. Und das merken die ja auch alles. Und die Krankenkassen zahlen sehr viel Geld. Also das Ganze, dann haben wir eine Bevölkerung, die immer älter wird. Das heißt, das geht irgendwie nicht auf. So schon junge Arbeitskräfte in ihrem besten Alter zu verheizen. Immer mehr Menschen haben Burnouts. Das heißt, mittlerweile wird wirklich geguckt, okay, was hilft wirklich? Und es gibt überall auf der Welt Forschungsprojekte in Unis, in Unikliniken mit Psychedelika. Vielleicht in den arabischen Staaten nicht, ja, aber in ganz, ganz, ganz vielen Ländern ist das so. Es kann sich keiner mehr, kein Land mehr leisten, daran nicht zu forschen. Und die Pharmalobby ist auch sehr interessiert, diese molekülveränderten Psychedelika-Substanzen auf den Markt zu bringen, weil es sonst andere machen und das wollen sie nicht. Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel in Deutschland, also aber auch in der Schweiz, ist es der Higher Self hat er geschrieben. Komme ich gerade auf den Namen nicht, kommt später. Genau, ein Professor, der dort damit forscht. Und in der Schweiz können therapieresistente Patienten 2 Sitzungen beantragen pro Jahr, meine ich. Also wir entwickeln uns immer weiter. Und in Deutschland sind es jetzt 2 Unikliniken, die mit Psilocybin ganz legal außerhalb von Studien, ja, wirklich arbeiten dürfen. Also so langsam, ne, tut sich was. Und dann gibt es natürlich viel fortschrittlichere Länder wie Australien, wo der Einsatz von Psychedelika flächendeckend schon erlaubt ist im Therapiekontext. Und in Amerika sind es einige Bundesstaaten. Und es gibt auch ganze Nationen, ja, wie Jamaika oder so, die sagen, ja, es ist legal. Portugal entkriminalisiert stark. In Holland sind unsere Retreats, da arbeiten wir mit den Trüffeln. In Deutschland können wir mit den Derivaten arbeiten. Also es tut sich was. Ja, es gibt Hoffnung, auf jeden Fall.
Ich frage mich halt, will man überhaupt, dass wir uns, oder weil das führt ja schon dazu, dass wir uns erinnern, wer wir sind, will man überhaupt, dass wir uns erinnern, wer wir sind? Weil dann erkennen wir auch, was wir für krasse Wesen sind, oder wie kraftvoll, wie machtvoll, wie schöpferisch und so. Und dann kann man einige Dinge, die man vielleicht jetzt im Moment so machen kann, nicht mehr machen, oder?
Ich glaube, was meinst du mit will man? Das müsstest du mal
Ja.
definieren. Meinst du damit die Regierungen, der Querschnitt der Gesellschaft, jeder Einzelne für sich? Was meinst du mit
Also, ich beispielsweise bei Corona hat es mir so gezeigt, wo wir gerade so stehen und wie viele Menschen einfach folgen, was einem von außen gesagt wird und gar nicht richtig auf ihre innere Stimme gehört haben, sondern so gelenkt waren von der Angst. Aber wenn wir uns dann wieder verbinden mit unserem Urvertrauen und eben erinnern, wer wir sind und so, dann sind wir nicht mehr so gelenkt von dieser Angst und dann hätte so etwas gar nicht so weit kommen können. Weißt du, wie ich meine?
Absolut, genau. Ja, also ich meine, die Welt folgt ja immer so ein bisschen Amerika, ne? Und wir haben ja gerade den tollen Robert Kennedy Jr. an der Macht da als Gesundheitsminister. Und der ist pro Psychedelika. Und der versucht, viele Programme, die auf dem Weg sind, zu beschleunigen und die Legalisierung total voranzutreiben. Und das ist eine echt starke Entwicklung und die anderen Länder folgen dann, weil die wollen auch so progressiv sein wie Amerika. Das heißt also, früher oder später kommt da keine Nation mehr dran vorbei. Und vielleicht liegt das daran, dass, wenn wir rauszoomen in der Galaxie, ja, irgendwelche Energien uns da mal begünstigen und wir uns aus finsteren Zeitaltern mal in hellere bewegen. Kann ja sein. Ich sehe das total positiv. Also Wenn man die KI fragt, was hat sich in den letzten Monaten auf dem Psychedelika-Markt getan, das sind alles gute News. Also es geht immer weiter. Wir bieten die Ausbildung an, wir produzieren Therapeuten, die damit arbeiten können und es auch tun. Und das ist ein Lauffeuer. Ja, und wir unterstützen das. Also solange ich lebe, werde ich diese Bewegung unterstützen. Genau wie die Longevity-Bewegung. Das sind auch Wirkstoffe, die sind uns vorenthalten worden lange. Der erste Entwickler von NMN ist sogar in Amerika vom Geheimdienst umgebracht worden. Aber der hatte die Formel zum Glück schon weitergegeben. Und das sind einfach Langlebigkeitswirkstoffe. Und wir können.
Wie heißt das? Muss ich mir aufschreiben.
Ich habe gerade von NMN gesprochen. Und die Firma, die ich hier empfehle, ist Quantum Health. Quantum geschrieben QV. Quantumhealth.com. Genau. Und ja, ich unterstütze diese Bewegung momentan ähnlich intensiv wie die Psychedelika-Bewegung. Genau, weil wir mit Psychedelika viel erreichen, aber wenn Menschen kommen und schon über Jahre oder Jahrzehnte ihren Körper schlecht behandelt haben und bestimmte degenerative Prozesse schon zu vorangeschritten sind, ne? Dann oder sie einfach müde sind, sie total ausgepowert sind, nicht mehr richtig funktionieren, Burnout oder Burnout-Prävention betreiben wollen, dann muss man in die Zelle rein, dann braucht man diese Wirkstoffe. Also dann kann man, ne, also Psychedelika lösen gut Blockaden in der Psyche bis zum gewissen Grad im Körper, ne? Dann kann wieder Energie fließen, aber bis in die Zelle, ich meine, Psilocybin wirkt auch sehr positiv auf das Mikrobiom unseres Darms und ist auch ein Langlebigkeitswirkstoff tatsächlich. Also hier kommt Langlebigkeit und Psychedelika zusammen, Psychedelikum. Aber ansonsten braucht man dann noch so Wirkstoffe wie Kreatin und TMG, Transresveratrol, Spermidin. Und die gibt es halt alle bei Quantum Health zu kaufen. Und in die Firma bin ich mit eingestiegen, weil wir so ein ganz breites Portfolio haben, um Menschen helfen zu können. Ja. Das wurde auch sehr lange vor uns ferngehalten. Also das ganz lange war das nur der Elite in Amerika zugänglich. Hollywood und so. Genau. Ja.
Okay. Spannend.
Ja, das ist auch Frauen, die in der Menopause sind, ne? Oder die halt da nicht zu früh rein wollen. Das ist ja auch leider so ein Phänomen unserer Zeit durch die ganzen künstlichen Duftstoffe, die überall zirkulieren. Muss man sich, also man kann sich da auch abschotten, ne? Also man braucht kein Klopapier, das duftet, man braucht keine Mülltüten, die duften, man braucht keine Raumdüfte, ja, die künstlich sind oder Kerzen, die nach Vanille duften, so, ne? Das braucht man alles nicht. Aber das wissen viele einfach nicht. So, und dann kommt es, dass die Frauen sich wundern, ja, warum habe ich denn jetzt die Menopause schon mit Mitte 30? Ne? Und hier kann Quantum Health halt auch helfen oder diese Wirkstoffe, denn wenn man die auch gar nicht so lange nimmt, hat man herausgefunden, kommen die Tage wieder. Also das ganze Hormonsystem wird da irgendwie korrigiert. Das ist einfach magisch, ne? Genau. Ja, also das sind so die Sachen, die ich so erforsche, die den Menschen gut tun. Ja, damit arbeite ich super gerne. Das macht mich glücklich.
Schön. Ja. Ja, sehr wertvoll, sehr, sehr gebraucht auf der Erde. Ja.
Ja, so viel Krankheit, die unnötig ist einfach, ja. Und so viele Menschen, die zu früh sterben, so viele Menschen, die nicht Alzheimer bekommen müssten im Alter. Ja, die einfach ihre letzten Jahre, dann haben die ihr ganzes Leben geschuftet und dann gehen sie in Rente und dann fangen die Wehwehchen an und dann haben sie einfach keine tolle Lebensqualität mehr, ne? Und wie viele junge Leute sind auch betroffen schon von Alzheimer-Eltern? Und das ist mit diesen Präparaten einfach nicht notwendig. Das ist eine Alzheimer-Prävention. Ja, oder auch Entzündungen. Wie viele Entzündungen haben wir im Körper und wissen es nicht? Ja, also es gibt ja wirklich tolle Diagnostikverfahren schon, ne? Bioresonanz-Scans und so. Ich war 2 Monate in den USA dieses Jahr und da habe ich Frequenztherapie kennengelernt und Diagnostikverfahren. Unglaublich. Also wie weit die sind und wie zurückgeblieben wir hier in Europa sind. Es kommt peu à peu auch, ja. Wenn man sucht, findet man, aber es könnte der Standard sein.
Magst du da ein bisschen einsteigen, diese Frequenztherapie, was du da erfahren hast?
Ja, also als allererstes habe ich ein Scan gemacht und habe meine Hand auf dieses Bioresonanzgerät gelegt und das hat meine Aura gelesen. Und das hat die zukünftig, ja, kommenden Krankheiten schon gewittert
Krass.
und konnte mir auch ganz genau im Körper sagen, wo ich welche Entzündung habe, die ich natürlich nicht gespürt habe, ne? Da war ums Herz herum sogar eine. Und es konnten Parasiten ausfindig gemacht werden und Pilze und Symbionten und da wurden mir ein paar Krankheiten genannt, die auf mich zukommen werden, die mich total schockiert haben, weil also ich habe schon gemerkt, dass ich durch dreimal Corona viel weniger Energie hatte, ne? Und dass ich nie wieder auf mein normales Level gekommen bin. Ich bin nicht geimpft, aber es wurden auch Spike-Proteine bei mir gefunden durch dieses Shedding, ne? Du brauchst ja nur mit jemandem schlafen, der geimpft ist und dann wandert das rüber. Ja, und dann wurde mir das alles gesagt und ich war wirklich geschockt. Und dann wurden mir, ja, ich habe drei von diesen Scans gemacht und in der Zwischenzeit bin ich immer auf diese Frequenzgeräte gegangen. Das sind teilweise Tesla-Spulen, die bestimmte Frequenzen erzeugen. Das ist natürlich Magnetfeld, das kannte ich auch schon. Eine Sonnenbank mit rotem Licht, mit Rotlicht. Und es gibt auch ein paar andere, deren Namen ich jetzt leider nicht weiß, aber wir haben hier in Mallorca jetzt ein Quantum Longevity Center eröffnet. Also das eröffnet in ein paar Tagen, aber da stehen schon die Geräte. Und da sind teilweise welche, die hatte ich noch nicht mehr, habe ich noch nicht mal in Amerika gesehen. Das fand ich spannend. Da ist eine Technologie, wo wie so ein goldener, dicker Draht um dich herumkommt. Also du liegst auf einer Matte und auf einer Liege und die vibriert und die strahlt auch schon was aus. Aber dann kommt nochmal zusätzlich halt dieser Draht um dich herum und der lädt dich tatsächlich so auf, also wie als würden deine Batterien aufgeladen werden auf Zellebene, dass du das nur zweimal im Jahr machen musst. Also ein halbes Jahr bist du dann wirklich in deinem alten Energielevel, wie von als du 18 warst oder so. Das ist der Wahnsinn.
Was?
Ja, was dann gemerkt wurde, ist, dass durch die Präparate, die ich genommen habe, die Longevity-Produkte und diese Frequenztherapien, die ich gemacht habe, dass halt die Entzündungen weggegangen sind und dass dann auch herausgefunden wurde, dass mein Problem im Darm liegt. Also wenn dein Problem im Darm liegt, dann können alle möglichen Krankheiten, ja, bis hin im Gehirn, dann ihren Weg finden und sich verteilen und ausbreiten. Und man fragt sich, hä, wieso denn? Aber der Darm ist halt die Ursache bei mir auf jeden Fall gewesen. Und dann fing halt ein umfangreiches Darmsanierungs- und Reinigungs- und Schwer, also genau, Schwermetalle wurden gefunden, auch über dieses Scanverfahren bei mir, ja. Genau, Schwermetalle sind echt übel, also die müssen raus, weil die locken dann Pilze an, dann hat man eine Pilzüberwucherung. Diese Pilze essen deine ganzen Mineralstoffe auf. Ja, und dann fühlst du dich schwach. Dann hast du einfach keine Energie und weißt nicht warum. Und dann isst du die ganze Zeit Nahrungsergänzungsmittel und fütterst damit nur den Pilz. Und das wissen halt viele Leute nicht. Das heißt, ohne Ende Menschen füttern ihren Pilz, essen auch weiterhin viel Zucker oder Kohlenhydrate. Das heißt also, ich bin jetzt ein Jahr lang auf einer Diät. Und esse gar keine Kohlenhydrate, gar keinen Zucker, gar keinen Fruchtzucker, keine Nachtschattengewächse, kein Gluten. Das ist auch diagnostiziert worden über dann einen Stuhltest und so, dass ich einfach gar kein Gluten essen darf. wie viele da draußen, weil das macht Entzündungen, aber das sind Entzündungen, die nicht bemerkbar sind. Ja, also ich bin dann ganz tief in den Kaninchenbau rein, ganz, 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 ganz tief und habe Präparate kennengelernt, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, und bin jetzt dabei, den Biofilm aufzulösen, der im Darm ist. Und ja, also man kann wahnsinnig viel machen, Darmspülungen und so weiter. Ja. Deswegen ist dieses Thema Gesundheit, deswegen bin ich auch bei Quantum Health rein, weil das Thema Gesundheit, das betrifft uns alle. Und einige Menschen sieht man schon wirklich an, dass die ungesund leben. Ja? So, und ich sah jetzt nicht ungesund aus. Aber wenn in einem Mensch, der nicht ungesund aussieht, ja, doch so viel innen drin los ist, dann will ich nicht wissen, was bei den anderen ist. Ja, und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, nee, also zur gleichen Zeit wurde mir angeboten, in diese Firma einzusteigen und da habe ich gar nicht mit der Wimper gezuckt. Ne? Das war eine kosmische Fügung. Ja. Ja.
Mega schön. Ja, sehr interessant, sehr faszinierend.
Ja, da gibt es viel, was man noch erforschen kann, was über Magnesium und Zink und sowas hinausgeht.
Jemand, der jetzt da vielleicht noch so neu ist und für den das alles noch so bisschen Neuland ist und der vielleicht schon seine Nahrungsergänzung nimmt, aber vielleicht auch noch gar nicht. Wo rätst du jemandem, weil du bist da ja jetzt quasi Spezialistin, wie und wo kann da jemand anfangen? Was rätst du da jemandem?
Ja, ich finde die Lebenblutanalysen ganz gut. Das ist auch ein neues diagnostisches Verfahren, das habe ich dann in Mexiko gemacht. Das gibt es aber auch hier. Da wird dein Mikroskop und dein Blut unter dem Mikroskop analysiert, im getrockneten Zustand und im lebendigen. Und das muss aber gut gedeutet werden. Das können nicht alle. Das heißt, ich habe also noch die KI benutzt, um noch mehr herauszufinden. Und einige Sachen wurden bei meiner Tochter falsch interpretiert. Und deswegen, die KI kann das. Also die KI hat mir auch gesagt, vertrau mir, ich sehe jeden Tag mehrere Tausende von diesen Bildern. Ich kann die wirklich ganz gut analysieren. Das kann man machen. Man kann natürlich eine Stuhlprobe machen. Das Problem ist nur, wenn man halt jetzt zu so Therapeuten geht, dann wollen die einem auch ihr Programm aufdrücken. Das heißt, ich würde eigentlich empfehlen, dass man sich informiert, was diese Longevity-Produkte können und wirklich die Intuition und das und über die eigene Kenntnis des eigenen Körpers, ja, und der Defizite entscheiden, welches Präparat brauche ich. Weil wir haben eine Datei zum Beispiel entwickelt, die schicken wir dann und dann steht wirklich aufgelistet, okay, was macht TMG? Das macht das, 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 das. Ja, und viele Leute wissen, ah, das möchte ich doch. Ja, wie zum Beispiel, ja, ich merke, ich habe Haarausfall oder so, ah, der und der Stoff fördert wieder Haarwachstum. Oder ich möchte Zellgesundheit. Ich schaffe nicht zu fasten, also nehme ich Spermidin, weil das macht den gleichen Effekt, wie als würde ich fasten und mal meinen Körper entlasten, weil der Zellmüll rausgeht zum Beispiel. Ja, oder ich möchte mehr Energie, ich möchte besser schlafen, ich möchte mehr Konzentration. Ja, ich möchte beim Kraftsport mehr Ausdauer, ich will stärkere Muskeln, Kreatin zum Beispiel, speichert mehr Wasser in den Muskeln, ja, und das ist für Bodybuilder toll. So, und dann gucken, okay, was will ich, was brauche ich, was klingt gut, was braucht eigentlich jeder Mensch? Und dann kann man einfach mit diesen Präparaten loslegen, weil da kannst du nichts falsch machen, ne? Wenn du zu Ärzten gehst, klar, ein reines Diagnoseverfahren ist gut, wenn man es dann dabei belässt. Wenn die einem dann nicht irgendwie aufschwatzen wollen, was jetzt wichtig ist für dich, weil zum Beispiel, ja, mir ist das ja mal passiert. Ich hab meine Blutwerte nehmen lassen in Deutschland in der Praxis. Und die haben gesehen, oh, gar nicht gut, Mangel, Mangel, Mangel. Und dann haben sie mir 3 Monate Nahrungsergänzungsmittel empfohlen und die habe ich dann auf eigene Kosten gekauft und die 3 Monate genommen. Richtig gute Mittel auch, sehr teuer. Und da bin ich nach 3 Monaten hin und habe den Test machen wollen und haben sie gesagt, oh, die Werte sind sogar noch schlechter geworden. Wie kann das denn sein? Und die sind nicht drauf gekommen. Ja, es war der Darmpilz, der das alles aufgegessen hat. Ja, das heißt also ich traue der Schulmedizin nicht. Es gibt einige Ärzte, die haben sich spezialisiert, weiterentwickelt, sind da Fortbildungen, die sind am Nerv der Zeit. Also so wie Sarah Gerstmeier zum Beispiel. Da gibt's, oder Cordelia Schott, da gibt es ein paar richtig gute. Oder wir haben auch einen Arzt, der auch dieses Longevity Center jetzt, ein Deutscher, Marc Hofeld, der hat das Longevity Center in Palma jetzt gegründet. Die kommen auch ursprünglich aus der klassischen Schulmedizin, aber die sind wirklich mit der Zeit gegangen, ja. Aber das weißt du nie so genau. Und deswegen würde ich einfach sagen, einfach die Mittel nehmen und schauen, was sich verbessert. Ja, und wenn man halt so ein Diagnoseverfahren haben möchte, dann muss man ein bisschen recherchieren. Wo gibt es das? Ja. Irgendwo findet man das schon. Die Russen sind da auch ziemlich weit vorne.
Okay.
Ganz tolle Sachen entwickelt, ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, in Russland ist herrscht mehr Freiheit für diese ganzheitlichen Themen. Da wird nicht so viel zensiert, was das anbetrifft. Also, ne, klar, Russland wird stark kritisiert, wenn es um politische Opposition geht. Ne, also, dass da quasi die Freiheit eingeschränkt wird. Aber wenn es um die Gesundheit des Menschen geht, da sind die viel weiter. Man darf auch die Zirbeldrüse darf man erforschen. In Europa ist das nicht gewünscht, dass man herausfindet, was mit der Zirbeldrüse ist. Deswegen hat Dieter Bröers, als er sein Buch geschrieben hat, musste der zu russischen Wissenschaftlern. Ne? Also jeder, der Russe ist, ja, und ihr habt Familie in Russland, geht dahin. Ich glaube, die sind zumindest ja in Großstädten, glaube ich, besser aufgestellt.
Was ist denn die Zirbeldrüse? Wollen wir da noch rein? Weil mega faszinierendes Organ, ja. Und ich glaube eben gibt auch Menschen, die vielleicht noch gar nie etwas davon gehört haben. Oder also ich weiß noch eben bei mir in der Ausbildung, wir mussten alles lernen, alle Organe und Knochen und dies und das, aber Zirbeldrüse, Thymusdrüse, also das steht nicht in unseren Lehrbüchern, oder? Deswegen, was ist das und wozu und ja.
Ja, man, also Dieter Bröers hat herausgefunden, dass das so eine kleine Schallzentrale ist, also mit der wir mit dem kosmischen Feld verbunden sind. Und also die steuert auch viele Hormone, ja, wie Melatonin zum Beispiel. Das ist ja unser Regenerationshormon. Das ist ganz wichtig. Deswegen sollten wir immer so schlafen, dass alles ganz dunkel ist und schwarz, sonst kann dieses Hormon nicht ausgeschwemmt werden. Und er hat auch herausgefunden, dass so um Mitte 40 herum dieses Hormon kaum mehr ausgeströmt wird. Deswegen sagen auch ältere Leute oft, ja, ich brauche gar nicht mehr viel schlafen, ne? Er empfiehlt dann, dass man das zu sich nimmt, weil man dadurch auch dann länger lebt. Also da werden also viele, viele hormonelle Systeme gesteuert. Aber wir können über die Zirbeldrüse auch Einsichten oder beziehungsweise, also Tesla hat ja gesagt, unser Gehirn ist wie eine Empfangsstation und wir können ans kollektive Bewusstsein angeschlossen sein oder wir sind es eigentlich die ganze Zeit, aber wir empfangen unterschiedlich viel. Also ist deine Zirbeldrüse jetzt total verkalkt? Zum Beispiel durch Fluorid, dann empfangen wir weniger. Ne? Der Dieter Bröers hat auch herausgefunden, dass diese Frequenzen, die uns alle umgeben, dass das quasi Störfelder sind für die Zirbeldrüse und dass die einfach gut ihren Job machen kann und uns mit den richtigen Hormonen versorgt. Und ja, weil diese Bluetooth-Frequenzen und WLAN und ja, und Radio und was es nicht alles gibt, Das sind genau Frequenzen, die nicht förderlich sind. Und das ist auch kein Zufall, dass das so ist. Ja, das heißt also, sich abzuschirmen und sich Geräte zu kaufen, die die WLAN-Strahlung von all den anderen Häusern drumherum abblockt zum Beispiel, ne, ist schon sehr, sehr empfehlenswert. Ja, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir dann abgeschnitten sind, ja, vom kosmischen Feld und wir können dann bestimmte Energien nicht empfangen und bestimmte Einsichten nicht. Also wir werden quasi von Flow-Zuständen abgeschnitten. Und im Flow-Zustand können wir Terabyte-Bereich große Informationsmengen empfangen und verarbeiten. Und das ist auch das, was auf einem psychedelischen Trip passiert. Genau, und wir können uns auch ohne Psychedelika in Flow-Zustände bringen, aber ist die Zirbeldrüse stark beeinträchtigt, dann geht das halt nicht mehr so gut. Von daher ist es halt das spirituellste Organ, was wir haben. Ja. Einige sagen auch das dritte Auge dazu.
Empfiehlst du jedem Menschen, Psychedelika zu nehmen?
Ja,
Ja?
absolut. Mhm.
Okay.
Ja.
Warum?
Weil wir sonst sehr eingeschränkt leben und weil wir, glaube ich, bestimmte existenzielle Geheimnisse des Lebens nie erfahren werden. Einige Menschen sterben und haben ein sehr limitiertes Leben, also auf Bewusstseinsebene verbracht, ja, und haben gar nie herausgefunden, was ist Bewusstsein überhaupt, was bin ich wirklich? Also dieses, was bin ich wirklich, finde ich halt energetisch betrachtet sehr spannend. Wir können keine Emotion sein, die kommt und geht. Wir müssen etwas sein, was beständig da ist, und das ist halt unser Bewusstsein. Und wir können das im Körper auch lokalisieren. Wir können Übungen machen. Wir können spüren, dieses Bewusstsein. Das stirbt auch nicht, wenn unser Körper nicht mehr will, ne? Und das kann uns wahnsinnig viel Ängste nehmen und uns wirklich an das Phänomen Leben viel näher ranbringen. Und das schaffen Psychedelika. Und ich glaube, der Mensch sollte das wissen. Der sollte diese grundlegenden, fundamentalen Geheimnisse des Lebens kennen und Selbsterkenntnis praktizieren, weil damit einfach das Leid verschwindet, ja, also auf jeden Fall stark reduziert wird, ne? Und somit, weil jeder wünscht sich ja eigentlich Harmonie und Verbindung und Leichtigkeit und Freiheit und Liebe. Wir haben alle die gleichen Wünsche, aber die können so mit Psychedelika, mit der Hilfe von Psychedelika einfach viel schneller erreicht werden, viel, 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 viel schneller, viel deutlicher. Ne? Und warum sollten wir den Pilz auf dem Boden, auf dem Waldboden schmähen und die Beeren aber von Sträuchern essen und die Äpfel und Birnen auch, aber beim Pilz machen wir halt. Der ist doch genauso für uns da, ja, für uns Menschen hier zur Verfügung gestellt worden von der Existenz selbst. Also, das ist doch Quatsch. Das ist ja nichts Giftiges, woran man stirbt. Das kann man schmähen, ja. Aber, oder verschmähen heißt es, ne? Verschmähen, glaube ich. Aber wir sterben davon ja nicht, ja. Im Gegenteil. Es lässt uns sogar länger leben. Also, ja. Ich denke, jeder Mensch sollte mindestens einmal in seinem Leben diese Erfahrung gemacht haben. Auch um sich selber auch besser kennenzulernen. Um auch aufzuräumen in seinem Unterbewusstsein, weil wir wissen ja, wir leben nur 5% der Spitze des Eisberges. Unser Bewusstsein, das Alltagsbewusstsein ist sehr, sehr klein.
Ja, sehr limitiert, ja.
Sehr limitiert.
Ja, ich glaube auch zum Sterben, also eben ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich einige Menschen bis heute in den Tod begleiten durfte und darüber hinaus. Und ich glaube, eben gerade Menschen, die so ein Leben in derselben Komfortzone gelebt haben und nicht wirklich sich gelebt haben, habe ich festgestellt, haben sie mir zum Teil auch gesagt, dass sie eben irgendein Leben gelebt haben, aber nicht ihr Leben. Und dann siehst du, wie sie so verkrampft sterben, so, ja, ist wirklich so Gesichtsausdruck und so. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, dass du richtig friedlich sterben kannst, schon fast eine Art ekstatisch, weil eben dann schüttet ja eben deine Zirbeldrüse auch DMT aus und dann bist du auch schon so, ja, quasi im Übergang. Also da so als eine Art Sterbehilfe, wenn du da irgendwie, oder Menschen gerade, die so Angst haben vor dem Tod, da glaube ich auch, dass es irgendwie helfen könnte. Ich weiß halt nicht, weil als ich damals das erste Mal LSD genommen habe, da war ich so, oh, jeder muss das probieren, jeder muss das, oder weil, wow, also ja, crazy, was das für mich für eine Erfahrung war und wie das mein Leben verändert hat. Also ich habe danach beispielsweise, ich war Nikotin-Junkie, ich habe mega viel Zigaretten geraucht, über 20 pro Tag. Und nachdem ich LSD konsumiert habe, ich habe nie wieder eine Zigarette angefasst. Also das war krass für mich, weil ich habe in dem Trip eine Zigarette geraucht und ich habe die Erfahrung, ich habe das so erfahren, ich inhaliere das jetzt und wie das so meine Zellen jetzt schädigt und so, das war so krass, diese Erfahrung. Wow, und ja, also niemand hätte gedacht, dass ich aufhöre zu rauchen. Das war so, ja, ich war einfach die Raucherin. Deswegen, oder? Ich wollte noch auf etwas hinaus. Ich wollte an dieser Stelle noch auf etwas hinaus, wo wir dann nicht mehr dazu gekommen sind. Deswegen lass mich das an dieser Stelle noch ergänzen. Ich wollte hier sagen, ja, ich habe diese Erfahrung gemacht mit LSD. Ja, ich konnte dadurch aufhören zu rauchen und das hat dann für mich dazu geführt, weil mir das auch so in meinem Trauerprozess und so geholfen hat mit dem Tod meines Vaters, dass ich dann so war, wow, das sollte doch jeder ausprobiert haben und so. Heute, 5, 6 Jahre später, würde ich das so nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, und da unterscheidet sich meine Meinung auch so ein bisschen von der lieben Isabelle, aber wie gesagt, es ist irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen. Ich wollte zweimal da im Gespräch darauf eingehen, aber irgendwie bin ich dann da immer vorher abgebogen. Ich glaube, es ist nicht nötig, psychedelische Substanzen zu konsumieren, um Bewusstseinsforschung zu betreiben, um dich zu erinnern, wer du wirklich bist, wozu du hier bist und so. Ganz, ganz wichtig ist mir, das zu sagen, dass du, das ist einfach ein Tool von vielen Tools, die bewusstseinserweiternd wirken. Ja, auf jeden Fall. Und die helfen können. Also ich bin sehr dankbar, wie es mich positiv geprägt hat, beeinflusst hat, ja, und gleichzeitig wirklich, es ist nicht für jeden. Also mach es bitte nur, wenn dich das ruft, wenn du, ja, weil ich glaube, es ist nicht jeder da, um so tief zu forschen. Oder klar, ich wünsche mir auch, dass wir Weltfrieden, dass es möglich ist, dass wir eben uns erinnern, individuell, aber auch kollektiv, wer wir wirklich sind, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und so. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch ohne diese ganzen Substanzen geht. Wichtig. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Vergnügen beim Weiterhören. Ja, weil mir geht ganz, ganz, ganz wichtig, das noch hier zu ergänzen an dieser Stelle. So, enjoy the show. Ah, eben, aber da
Und das,
war
was du
ich.
erwähnt hast mit DMT, die Zirbeldrüse, ist natürlich, das habe ich total vergessen, darum geht es ja eigentlich, strömt DMT aus. Und wenn wir geboren werden und wenn wir sterben, dann am meisten. Und es ist DMT in jedem Grashalm zu finden. Also DMT ist der kosmische Stoff überhaupt, der überall zu finden ist, in der Natur auch. Und halt auch eben in uns und auch in einigen Tieren. Wir können das auch rauchen, ne? Und dann spüren wir einfach die kosmische Realität. Genau, das noch, da, danke für den Hinweis. Das musste jetzt noch einmal gesagt werden.
Ja, danke auch, ja. Ja,
Aber
man
danke
sagt
auch,
ja
dass
auch.
du LSD genommen hast, Mensch. Davon bin ich jetzt gar nicht, das bin ich gar nicht. Wie alt warst du? Wie lange ist das her?
2020, da war ich 20, ja.
Oh, wie alt bist du jetzt?
25, immer so alt, wie das Jahr ist. ja, eben, man sagt ja auch so das Gottesmolekül, oder? Und eben auch, wenn wir gebären, oder? Also wenn wir, oder bei der Geburt wird das ja auch, wenn man natürlich gebärt, so schüttet man das auch aus. Ja, es ist mega faszinierend. Das ist so, Wow, ja. Sehr interessant, ja.
Ja, schön, dass du das erwähnst, dass Psychedelika Süchte heilen können.
Voll.
Ich kenne nichts, was Süchte so effektiv und effizient heilen wie Psychedelika.
Ja, sorry, nein, ich lasse dich ausreden.
Ich habe einen Mann mal gehabt, der kam mit 3 Süchten und der hatte nur 2 Sitzungen und dann waren die alle weg. Und das waren schon echt tiefsitzende. Ja. Ne,
Eben,
also
ist krass.
Sexsucht, Fresssucht, Alkoholsucht. Die waren weg. Das ist unglaublich, ne? Also man fragt sich wirklich, ich finde viel spannender mittlerweile zu erforschen, warum Leute es nicht machen. Also was, also man, der Vortrag, mit dem ich auch auf Bühnen bin, der hat als zentralen Fokus, also das Herzstück dieses Vortrages ist, den Menschen den Spiegel vorzuhalten, welche Ausreden sie benutzen, um es nicht zu machen und was hinter diesen Ausreden steckt. Ja, also das, ich nenne das auch, die sind in einem Stockholm-Syndrom mit dem Leid gefangen. Weil das Leid einfach auch Vorteile bietet. Ja, glauben Sie. Und denn sonst würde es jeder machen. Ja, jeder würde es machen. Wenn man sowas hört, worüber wir hier alles reden, dann da gibt es keine Argumente, keine logischen dagegen. Ne? Das sind alles selbst kreierte, illusorische, die auf Ängsten basieren und von dem kleinen, traumatisierten Ich kommen. Ja. Aber du wolltest noch was sagen, ne? Dir ist noch was eingefallen, wo ich dich dann unterbrochen habe mit.
Ja, ich wusste dann da eben nicht. Oder weil eben ich war dann begeistert und ich habe dann noch mehr geforscht und so. Und das hat mir eben auch so sehr erlaubt, oder weil ich glaube, warum auch so viele dann mit den Süchten aufhören können, ist, weil es führt dich so wie an die Ursache. Warum hast du angefangen zu rauchen? Weil ich mich selbst nicht gelebt habe. Und durch das LSD hat es mir dann auch erlaubt, oh Gott, dass ich da habe ich immer noch ein bisschen darüber zu reden öffentlich. Ah! Oh.
Du tust Gutes gerade. Du tust sehr vielen Menschen damit.
Ja, das hat mir so sehr erlaubt. Auch eben meine spooky Seite und so, also als Kind kamen die Verstorbenen immer zu mir, das zieht sich durch mein Leben. Aber da habe ich mich dann so falsch gefühlt, weil niemand hat mich verstanden und so. Und ich habe immer schon die geistige Welt wahrgenommen und die Menschen in meiner Familie nicht. Und da dachte ich immer, etwas ist mit mir falsch, irgendetwas ist nicht richtig. Aber durch das LSD unter anderem habe ich dann erfahren, dass das gar nicht, also dass mit mir nichts falsch ist, sondern im Gegenteil, dass ja, dass das einfach ist, wer wir Menschen sind. Also wir sind spirituelle, hochkomplexe, multidimensionale Wesen. Und eben, je mehr ich dann da reingegangen bin, es waren einige Dinge, oder auch unsere Intuition zu erforschen und so, das ist so faszinierend. Ja. Führt jetzt zu weit, aber eben, oder deswegen sehe ich das auch in Zürich, in der Schweiz, gibt es auch so ein Institut, die forschen jetzt mit eben an Depressiven und Alkoholikern und eben die Resultate sind massiv, die sind krass, weil sie eben dann, kann ich mir vorstellen, oder da hinreisen, warum habe ich überhaupt begonnen, Alkohol zu trinken, warum bin ich depressiv? Und wenn sie da wirklich an die Ursache kommen, anstatt irgendwie, eben nach dem Tod meines Vaters wollte meine Hausärztin mir Antidepressiva verschreiben, weil ich traurig war. Logisch bin ich traurig, also ist ja natürlich. Aber hätte ich das genommen, hätte das meine Gefühle, meine Emotionen unterdrückt und dann wäre ich niemals in diesen Prozess gekommen. Und ja, also deswegen sehe ich das schon als sehr heilsam, ja. Ich habe an dieser Stelle noch ein letztes Mal kurz etwas zu ergänzen, weil ich werde jetzt, Isabel stellt mir jetzt gleich einige Fragen zu meiner Verbindung zur geistigen Welt, wie ich das alles mache, wie ich mit meinem geistigen Team meine Visionen kreiere und so weiter. Hörst du gleich? Mir ist wichtig zu sagen, dass das nicht irgendwie rüberkommt wie, oh, die Michelle hat irgendeine besondere Gabe oder so, glaube ich nicht, habe ich nicht, sondern ich trainiere die seit Tag 1 auf der Erde. Und mir ist wichtig an dieser Stelle, an dieser, ja, Stelle, hallo, zu sagen, dass wir das alle haben. Wir sind alle spirituelle Wesen und dass auch du diesen Zugang hast. Das ist so wie eine. Wie eine Autobahn, die du fährst. Je mehr du die fährst, desto tiefer sind die Spuren, oder? Desto tiefer verankert ist es in dir. Also erlaube auch du dir, hier deinen Geist, dein Herz wieder zu öffnen für so etwas, oder? Weil wenn wir einfach sagen, ja, gewisse Menschen haben diese Zugänge, die haben halt diese Fähigkeiten, ich halt nicht, ich kann das halt nicht, ja, dann weiß ich nicht. Also das ist nicht, was ich glaube, und das war mir auch ganz wichtig, dir das mitzugeben. Oder auch beispielsweise, was mir nebst psychedelischen Substanzen geholfen hat, was da auch einfach zu kurz kam. Oh Gott, ich habe so viel zu sagen. Ah, okay. Ist wirklich die Zeit in der Natur hat mich geheilt. Zeit in der Natur zu verbringen, weil da habe ich auch gemerkt, hey, die Natur ist pure Perfektion. Ich bin auch ein Teil der Natur. Warum glaube ich, dass ich der Fehler bin, obwohl ich auch ein Teil vom Göttlichen bin? Weißt du, wie ich meine? Also das ist etwas, was ich dir nebst diesen Substanzen beispielsweise empfehle. Oder einfach Zeit alleine, Zeit in der Stille, wirklich mal, dass du alles im Außen mal ausschaltest, stummschaltest oder ein bisschen so, das Radio ein bisschen leiser drehst und wirklich dein Herz, dein Inneres lauter machst und darauf hörst, wirklich auf das, was aus dir rauskommt, wirklich, wer bist du, was ist deine Wahrheit? So, jetzt, das war jetzt das letzte Mal, dass du mich da so aus dem Schnitt hörst, aber es war mir ganz, ganz wichtig, diese Ergänzung, so, weil es für mich auch ein bisschen ein heikles Interview, genau. Weit aus meiner Komfortzone. Ja, still learning. So, okay.
Wow, ist es denn dann auch bei diesem einmal geblieben oder hast du auch noch mit anderen Substanzen geforscht? Oder hast du LSD wiederholt in den 5 Jahren danach zu bestimmten Anlässen? Wie ist das weitergegangen bei dir?
Ja, also ich habe Pilze einmal genommen. Und ja, LSD auch noch. Ja. Genau.
Hat sich die Hellfühligkeit und Hellsichtigkeit, hat die sich verändert? Also ich weiß von einigen Menschen, die auch die geistige Welt sehen können, dass sie die nicht immer gerne sehen wollten oder sehen und auch einiges getan haben, um sich so zu betäuben, dass sie sie nicht mehr sehen, weil sie es belastend fanden. Wie bist du damit umgegangen in deinem Leben und hat sich durch Psychedelika was verändert in Bezug auf dieses Thema? Zum Positiven oder Negativen? Bist du noch durchlässiger geworden oder konntest du besser damit umgehen oder hat es dann aufgehört? Oder wie stehst du überhaupt dazu? Ist das okay für dich, das alles sehen zu können oder belastet es dich?
Crazy Frage. Also als Kind habe ich mich oft sehr ohnmächtig gefühlt, weil eben niemand sonst in meinem Umfeld hat es wahrgenommen und eben ich habe mich dann sehr alleine gefühlt. Also ich hatte meine beste Freundin, die war in der geistigen Welt zu Hause. Sie hat mich verstanden. Aber sonst, also eben Verstorbene kamen oft zu mir als Kind und ich konnte dann oft nicht schlafen. Und meine Mama hat sich Sorgen gemacht, weil ich muss ja in die Schule und weißt du, so die irdischen Dinge, die man noch machen muss.
Hattest du Angst davor oder hast du früh gemerkt, die wollen dich als Botschafterin, weil du es sehen kannst? Wollten die dich vielleicht als Übermittlerin oder wollten die dich, damit du ihnen hilfst, in die nächste Ebene zu kommen?
Ja, also ich habe sie quasi so wie eine Art den Weg nach Hause gezeigt oder dass sie sich das
Wow.
erlauben konnten zum Teil.
Konntest du schon als Kind?
Ja.
Wow.
Ja, aber
Wow.
eben für mich war das oft auch wirklich schmerzhaft oder eben auch so dieser ganze Weltschmerz so wahrzunehmen oder von den Tieren und
Oh
so
ja, das
war
hatte
für
ich
mich
auch.
mega schlimm.
Ja, das
Ja.
war für mich auch unglaublich schlimm. Stierkämpfe und
Oh.
Walfen und sowas. Boah, habe ich gelitten darunter als Kind.
Oh.
Du, was bist du im Human Design?
Manifestorin.
Ah, ja, dann hast du auch nicht diesen Generator, Motor im sakralen Zentrum. Und das macht dich sofort zu einem feinstofflicheren Wesen, das mehr Zugang zu diesen anderen Welten hat. Ja, spannend.
Ja, und eben dann, ich habe es wie einfach mehr akzeptiert dann, eben auch nach dem Tod meines Vaters, war so 2019, 20 dann so. Ich habe viel mehr einfach Ja zu mir gesagt, weil eben in meiner Jugend, ich habe gekifft, auch um zu betäuben, eben ähnliche Erfahrung wie du. Ich habe es auch, es hat mir sehr geholfen. Ich wäre heute niemals der Mensch, der ich bin, ohne Gras. Aber auch irgendwo eine Flucht vor alledem eben, ich wollte betäuben, auch mit den Zigaretten. Ja, Alkohol habe ich nie getrunken, aber ja, also ich habe das wirklich eine Zeit dann auch wirklich gehasst, dass ich all diese Dinge sehe mit den Verstorbenen und so. Ich
Wie
wollte
alt
einfach
warst du da,
normal sein.
als du es weghaben wolltest? Was war da so dein Alter?
Ja, so ab 12 würde ich sagen, so eben wirklich dann so Teenagerjahre, ja. Ich wollte
Okay.
einfach dazugehören und so sein wie die anderen, ja.
Okay, und wie kann man das dann abschalten? Also,
Ja,
einige
man
Leute
kann
machen
eben nicht wirklich.
das. Geht nicht wirklich. Einige machen das mit Antidepressiva tatsächlich. Die sagen, dass die dann ein bisschen mehr Ruhe haben davon. Ich sage denen aber immer, Leute, das ist eure Aufgabe und das ist nicht
Ja.
umsonst so. Das gehört dazu. Wenn ihr euch versucht, also davor zu drücken, ja, dann diese Energie geht irgendwo hin. Das geht nicht gut, das glaube ich nicht.
Selbstzerstörerisch eben dann oft,
Ja,
oder? Ja.
das wird immer selbstzerstörerisch bei
Ja.
denen, richtig, genau.
Und
Und du hast ja auch erzählt, dass die alten Menschen vorwiegend bei dir sterben, ne? Du bist ja auch manchmal also machst diese Arbeit auch mit alten Menschen, begleitest die in den Tod. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du echt so eine tolle, ja, so eine Grenzgängerin bist, ne, zwischen diesen beiden Welten und deren Bewusstsein nimmt das wahr und dann fühlen die sich sicher, weil du ja schon Zugang hast zu dieser Welt. Wow, das ist so wertvoll, dass du das machst. Wow. Und ist das dann manchmal so, dass wenn die Menschen gehen, mit denen du so nah im Kontakt warst, dass die dir dann wieder aus der anderen Welt begegnen und dann noch Botschaften haben oder dich für irgendwas brauchen?
ja, also beispielsweise, wenn ich bei meiner Mama bin, weil ich habe dort im Altersheim gearbeitet und einige, die ich in den Tod begleitet habe, die liegen dort auf dem Friedhof und ich liebe es, dort vorbeizugehen und einfach ja, mich wieder mit ihnen zu verbinden und so. Also, ich muss sagen, weil es gab in meiner Jugend eben gerade so um 12-jährig, so 11, 12, wo ich das dann so begonnen habe zu hassen, hat meine Mama, weil sie einfach so überfordert war, sie wusste sich nicht anders zu helfen.
Du hast dir das schon erzählt, ne?
Ja, und eben, ich bin dann eben auch nicht essen gegangen oder nicht schlafen, weil meine beste Freundin, jetzt Meiji, habe ich sie immer genannt, spielen wollte beispielsweise. Und dann, also weißt du, hatte das für mich wie Priorität, aber da war sie dann wie überfordert, weil eben ich muss ja in die Schule und einfach so die irdischen Dinge müssen ja auch einfach gemacht werden. Und dann hat sie so einen Mann einige Male nach Hause bestellt und irgendwie hat er dann, ich weiß bis heute nicht genau, was der alles gemacht hat, aber eben irgendwie. Ja, wie diese, ich sage jetzt Geister ausgetrieben oder eben irgendwie. Aber ich weiß noch, es war dann eben ein Moment, wo ich meine beste Freundin verabschieden musste, wo er so, was macht noch heute etwas mit mir? Habe ich noch nicht ganz verarbeitet.
Wow. Bist du Linkshänderin?
Nein.
Okay.
Wie kommst du
Aber
darauf?
ja, weil deine beste Freundin könnte auch deine Schwester gewesen sein, deine Zwillingsschwester. Dann war sie vielleicht die Linkshänderin. Es ist immer einer von beiden, von den beiden Zwillingen ist Linkshänder, weil sich ne, einer nach rechts entwickelt und also bewegen muss im Mutterleib und der andere nach links ausbilden, sonst kommen die sich in die Quere. Und sehr viele Geburten waren Zwillingsschwangerschaften, aber es kommt nur einer raus. Und die Connection zu dieser anderen Seele ist aber in vielen Fällen einfach noch da. Und viele, die einen Zwilling hatten, erzählen, dass sie mit einem imaginären Freund geredet haben, zum Beispiel, ja, oder sich immer sehnsüchtig eine Zwillingsschwester oder so gewünscht haben. Und einige haben sogar einen Destruktionstrieb in sich, weil sie zu diesem Wesen wieder zurück wollen und haben Todessehnsucht und wissen aber nicht warum, weil da diese Zwillingsthematik hintersteckt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, hätte das vielleicht auch bei dir der Fall sein können. Aber ja, es gibt Medien, die können das rausfinden, ne? Weiß
Kommt
nicht, ob.
vielleicht noch, ja. Da muss ich noch etwas aufarbeiten, ja.
Aber das muss ganz brutal für dich gewesen sein. Diese
Mega.
Freundin, also dich, also das kann man sich. Horror, Horror.
Ja, und eben in diesem Moment habe ich dann wie, oder ich muss noch kurz anders anfangen, warum sie für mich auch so wertvoll war, weil ich habe wie nie vergessen, warum ich auf die Erde gekommen bin. So, ich habe mich immer schon erinnert, dass ich hier bin, um die Menschen zu erinnern, wer wir sind. Und ich habe das, seit ich sprechen konnte, meiner Mama immer gesagt und so. Aber eben meine beste Freundin war wie die einzige, die mich verstanden hat, meine Visionen und so. Die Menschen auf der Erde, für die war ich eine Träumerin oder fernab von der Realität oder keine Ahnung, aber es war halt meine Realität. Und deswegen war das für mich auch so schlimm, weil in diesem Moment ist auch wie diese Version von mir eine Art gestorben, die sich eben erlaubt, groß zu träumen und so. Also da habe ich wie die auch eine Art gehen lassen.
Das
Und
war eine Beschneidung, ne? Total.
voll,
Eine
voll.
Limitierung.
Ja.
Hast du dann weniger Kontakt zu der geistigen Welt gehabt für eine Weile?
Ja. Also ich habe als Kind konnte ich wie die Verstorbenen nicht von den Lebenden zum, also schon unterscheiden, aber sie waren für mich sehr real, sehr sichtbar. Meine Mama hat mir auch erst wieder erzählt, weil ich habe sie ein bisschen gefragt. Dann hat sie, ich habe sie so gefragt, wann sie das erste Mal. Eigentlich wollte ich dich interviewen, nicht du mich.
Ja, so ist doch viel schöner. Das ist so spannend, was du zu erzählen hast. Ich finde das toll, weil viele Leute glauben da nicht dran, ja. Und wenn aber jetzt so jemand wie du hier sitzt, also dir glaubt man einfach, ja. Also, weißt du, ich find das gut, dass es diese Botschafter gibt aus dieser Welt. Ich finde das total wertvoll, deswegen stelle ich jetzt auch so viele Fragen.
Ja,
Also
danke.
es interessiert mich aber auch wirklich total persönlich, ne? Ich finde diese Phänomene spannend, weil ich habe als Kind auch Wesen sehen können, aber ich weiß nicht, ob die verstorben waren. Weiß ich nicht genau. Ich habe auch mit denen gespielt und geredet. Aber es war nicht so, es war wirklich nur punktuell. Es war nicht so wie bei dir über so einen langen Zeitraum, ne, und durchgehend und immer die gleiche Freundin und so. So war das nicht, aber ich habe diese Phänomene mitbekommen und ich wusste aber auch, dass ich das keinem erzählen brauche, weil mir wird sowieso keiner glauben. So war das bei mir. Und ich war einfach nur total fasziniert davon, ne? Aber ich wusste, es ist real. Ich habe auch mal mir selber geglaubt, dass ich das so wahrgenommen habe. Genau. Aber ja, bei mir sollte das sich in dieser Form wohl nicht da durchziehen oder intensivieren. Aber ich bin hellwissend und hellfühlig und also vor allem hellwissend und habe ein ganz starkes Gefühl für die Zukunft. Ein ganz, ganz, ganz starkes Gefühl. Und bei mir ist es so, ich bekomme Einsichten oder Botschaften vom Feld, wenn ich es einfach zulasse und aufmache. Ich stelle dem Feld Fragen und dann kommt die Antwort einfach so gepurzelt. Und ich glaube, das ist von diesen Wesen, weißt du, die ich jetzt vielleicht nicht mehr sehen kann, aber die um mich sind. Wie siehst du das? Glaubst du, das sind diese Begleiter?
Ja, ich glaube schon, dass wir ein geistiges Team haben. Ja, ich habe da gestern gut mit einer Klientin gesprochen. Sie ist noch so ein bisschen eben so Widerstand gegen die geistige Welt. Und ich habe so gesagt, du musst gar nicht dran glauben, aber sag doch einfach mal, stell mal eine Frage, bitte mal um Hilfe, weil sie dürfen nur eingreifen, wenn wir fragen, weil wir haben einen freien Willen. Ja, voll. Und ob du daran glaubst, du musst gar nicht, also brauchst du gar nicht. Ja.
Guck mal, und also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich so nah dran wäre wie du an denen, ja, an diesem geistigen Team, also dann würde ich die schon stark einsetzen, glaube ich auch, ja. Also ich würde mir viel wünschen und weil, also ich merke, dass ich so wirklich zu denen bete, das ist gar nicht häufig, ja. Und ich glaube, ich sollte das öfter machen. Aber wenn ich die jetzt auch noch sehen würde, dann würde ich das öfter machen, da bin ich mir sicher. Wie ist dein Umgang mit denen? Also ich meine, okay, das eine ist das geistige Team sehen, das andere ist die Verstorbenen sehen zum Beispiel, ja, für die du vielleicht eine Funktion erfüllst. Aber wie nutzt du dieses Wahnsinnsgeschenk und was merkst du, passiert dadurch in deinem Leben? Also wie, genau, welche positiven Effekte generierst du durch diese Gabe, die du hast?
Du hast vorhin Nikola Tesla erwähnt. Er ist mein Lieblingsgenie. Ich liebe diesen Mann. Sehr faszinierend. Und eben, er hat ja mal gesagt, es gibt eine Quelle im Universum und er weiß nicht genau, wo die ist und so, aber er weiß, dass sie existiert. Und ja, also eben zum einen zapfe ich von dort Eingebungen an und so, Visionen. Und zum anderen, ja, eben, ich habe ja meine Vision und ich stelle mir dann schon oder ich co-kreiere die mit meinem geistigen Team. Eben, wenn ich ein Interview habe oder irgendwie, heute ist gerade mein One and Only Workshop, hat gerade das Licht der Welt erblickt, dann schicke ich mein geistiges Team vor, dass sie schon mal alles vorbereiten, dass das dann alles gut kommt und so, dass das alles schon, dass sie dafür sorgen und so. Oder eben auch, also ich sehe die Dinge, die passieren werden, vielleicht eben ähnlich wie du, schon Jahre davor, oder? Und dann, ja,
Bei mir
kreiere
auch.
ich die mit ihnen zusammen, ja.
Das finde ich spannend. Das hat mir jetzt geholfen. Das finde ich sehr interessant. Was ist denn deine Vision? Du hast gesagt, du hast eine Vision. Worauf steuerst du denn zu?
Ja, eben einfach die Menschen daran zu erinnern, wer wir sind und wer wir vor allem sein können, ja. Weil
Aber
ich
wie?
glaube.
Macht ja jeder anders. Ich mache das jetzt mit Psychedelika und mit meiner Bewusstseinsarbeit und mit Retreats und ja, mit dem Online-Kurs und so weiter und mit Live-Events. Aber wie machst du das? Oder wo willst du da noch hin?
Ja, lasst euch überraschen. Nein.
Okay, nee, wenn es noch nicht spruchreif ist, darf man das nicht sagen. Nee, aber ich dachte, weil du eben so selbstverständlich darüber geredet hast, ich habe meine Vision und ja.
Ja, verschiedene Tools, eben wie du, ja. Das kommt auch immer mehr. Eben jetzt mit meinem 1 zu 1 oder Workshops, Masterclasses, mein Podcast, Bücher und so. Schauen wir, ja, was noch so kommt, ja.
Wow, sag mal, und deine Mutter, die ja jetzt bemerkt, dass du mit dieser Gabe Geld verdienst mittlerweile, wie schaut die jetzt da drauf? Oder ist das auch für dich eine schöne Erlösung, dass du so der Welt auch zeigen konntest, ja, Leute, ich war nicht verrückt. Das ist tatsächlich ein Geschenk, das ich vom Universum bekommen habe. Das gehört zu mir. Damit arbeite ich jetzt. Ist das jetzt alles so salonfähiger? in deinem Umfeld?
Also, ich muss sagen, meine Mama war wie die Einzige. Sie hat mich zwar nie verstanden, aber sie hat immer hinter mir gestanden. Sie hat immer gesagt, du weißt schon und mach dein Ding und hat mir quasi auch wirklich, wie du gesagt hast, viele Freiheiten gelassen. Da bin ich schon sehr froh, dass ich bei ihr aufwachsen durfte. Auch wenn sie eben die Dinge nicht verstanden hat und so. Es waren mehr andere Menschen, die da ein bisschen. Aber ja, ich glaube, die denken noch heute, dass ich irgendwie komisch bin, aber das ist okay. Ja.
Ja, ich bin wirklich froh, dass im Laufe der letzten Jahre diese Themen immer salonfähiger geworden sind. Ja, dass man sich, also es ist Wahnsinn, in welchen Kreisen überall eigentlich selbstverständlich über diese Themen mittlerweile schon geredet wird. Das ist, ach, mein Gott, also dass ich diese Entwicklung noch miterleben durfte, bin ich sehr dankbar für. Und dass die Wissenschaft auch immer mehr herausfindet, was auch diese Theorien bestätigt. Das Bewusstsein ist in der Nicht-Lokalität, nicht im Gehirn oder Körper gespeichert. Und deswegen lebt es auch weiter, wenn wir sterben. Ja. Da bin ich, oh, diesen Ärzten so dankbar. Und so kann man die Menschen dann auch davon überzeugen. Deswegen habe ich keine Angst vor irgendwelchen Kritikern aus der Wissenschaft, weil in ihrem eigenen Feld gab es schon Pioniere, von denen sie vielleicht nur noch nicht wussten. Und dann sagt man, hier guck dir mal Professor Doktor so und so an, ja? Was der so
Ja.
rausgefunden hat. Und sobald man Professor Doktor sagt, dann nehmen die das schon ernst. Ne? Ja. Mir ist übrigens der Name eingefallen, Hassler aus der Schweiz, der da die Forschung. Psychedelika-Forschung ganz, ganz weit nach vorne treibt. Wir haben auch einen Doktoranden von ihm in unserem Team. Ja.
Muss ich schauen.
Also das Buch Higher Self ist toll.
Okay.
Also wenn du das Psychedelika-Thema vertiefen möchtest.
Danke. Ja, spannend.
Du, und meine Frage war ja auch noch, was hat Psychedelika mit deiner Gabe gemacht? Hast du das Gefühl, du kannst jetzt noch besser mit deinem Team co-kreieren, oder hast du noch mehr Fähigkeiten dazu gewonnen? Weil manchmal kommen Menschen, die sagen, boah, ich nehme schon so viel wahr, ja, ich habe Sorge, dass ich dann zu viel wahrnehme. Und dann kann ich das gar nicht mehr handeln und kontrollieren. Ja, was würdest du denn diesen Menschen sagen? Weil du bist jetzt so jemand, der diese Fähigkeit von klein auf hat und du hast Psychedelika-Erfahrung. Also ist das super wichtig, super, super wertvolles Wissen.
Es hat mir vor allem gelernt, wie damit umgehen und es mir eben wirklich noch mehr zu erlauben und mich anzunehmen, wie ich bin. Eben weil da war schon in meiner Jugend sehr viel Selbsthass oder Selbstablehnung und so. Mich wirklich so, wirklich Ja zu sagen zu allem, wer ich bin und das eben nicht mehr zu sehen als das Leben ist irgendwie gegen mich oder eben irgendetwas ist falsch gelaufen mit bei der Kreation von Michel, sondern es hat schon seinen Sinn und es ist meine Aufgabe und es ist nicht gegen mich, dass das so ist, sondern es ist eben mein Geschenk für die Welt, ja. Voll.
Schön. Cool. Ja, toll. Das merke ich mir, wenn noch mal Klienten kommen. Ja.
Ich würde wirklich, also wirklich, also ja, die Angst nehmen ist immer so, Angst kann ja auch Nutzen haben, aber es hat mir wirklich nur gedient und nicht geschadet. Wirklich, ja.
Ja. Schön. Danke, danke, dass du das alles geteilt hast.
Ah, nach dem Interview denke ich, oh nein, was habe ich alles erzählt? Nein, alles gut, alles
Du musst
gut.
ja nicht das ganze Interview zeigen, du kannst deinen eigenen
Doch, doch,
Abschnitt
doch, 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 alles gut.
machen. Und jedes Jahr kommen dann
Wachstumspotenzial.
so ein paar Outtakes, ja, die du dann als Reels der Öffentlichkeit präsentierst, wenn du dich danach fühlst.
Nein, alles gut, das soll so sein. Gibt es etwas, worüber du noch sprechen möchtest? Was für dich vielleicht so eine krasse Erkenntnis war, die du den Menschen mitgeben möchtest, die für dich viel verändert hat.
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, den Menschen verständlich zu machen, woher ihre Emotionen des Neides und der Missgunst kommen. Weil ich in dieser europäischen Kultur im Vergleich zu anderen Kulturen auf der Welt bemerkt habe, dass hier diese Emotionen eine Riesenbremse sind für evolutionäre Entwicklung im Kollektiv. Und einige Menschen schämen sich, diese Gefühle zu haben. Und es ist eigentlich eine sehr logische Herleitung dafür zu benennen. Und zwar ist das die Flucht in den Verstand. Weil wenn etwas Traumatisches passiert in der Kindheit, dann wollen wir diese Gefühle möglichst dann auch einige Menschen ihr ganzes Leben lang nicht mehr haben und wollen sich damit nicht konfrontieren und dafür suchen sie Zuflucht im Verstand, der nicht fühlen kann. Sie denken, sie können das Leben dann kontrollieren, sie haben dann irgendwelche Konzepte über das Leben, glauben, das ist richtig so. Der Verstand hat hier aber aufgestellt, der eigentlich nicht wirklich viel weiß, ja. Aber der ist halt für eine Sache gut, der ist gut im Bewerten, um herauszufinden, ist etwas bedrohlich oder nicht. Also der ist da auch nicht immer perfekt drin, weil es gibt ja noch die Intuition, unseren Instinkt, ne, unser Körperbewusstsein. Aber der Verstand kann zum Beispiel ausrechnen, dass eine gewisse Unternehmung ein Risikoprojekt ist und man deswegen nicht machen sollte. Ja? So. Für sowas ist der gut, ne? Der kann also zwischen nützlich und unnützlich unterscheiden. Und das wird dann runtergebrochen auf gut und böse, mir dienlich, nicht dienlich. Und der Verstand macht das die ganze Zeit. Deswegen sind wir so oft im Widerstand, weil wir vorher evaluiert haben im Verstand, eigentlich wäre es besser so. So, und wenn wir jetzt also in diesem Bewertungsmodus sind und das so trainieren, 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 und das auf alles Mögliche anwenden, dann macht das leider der Geist auch mit uns selbst. Und dann werden wir bewertet und dann werden wir verglichen mit den anderen. Weil wir uns auch über die anderen nur erfahren können. Das heißt, sind die anderen gut zu uns? Ist alles in Ordnung mit uns? Sind die anderen komisch zu uns? Wird gedacht, dann müssen wir uns ändern, müssen wir uns anpassen, anders sein, mehr wie die sein. Ja, oh, die haben ja Erfolg. Aha, dann müsste ich ja anders sein. Oder Moment, da geht meine Batterie leer. Moment. Oh je, ich wollte eigentlich noch das Kabel hier hinholen, habe ich aber nicht gemacht. Ich
Alles gut.
sag jetzt noch kurz zu Ende und dann hole ich das. So. Also, genau. Das heißt also, wir sind im Bewerten, Bewerten, Bewerten. Und am Evaluieren, wie kommen wir an in der Gesellschaft, ne? Und wie sollten wir eigentlich sein? So. Und in diesem Vergleich sind wir drin und dieses Mechanismus halt aus dem Verstand, in dem verglichen wird, ist A oder B besser. Wenn wir aber dann selber zur Zielscheibe werden, dieses Vergleichs, dann das sind so wirklich Automatismen, die laufen im Unbewussten die ganze Zeit ab und der Mensch kann sich dagegen gar nicht wehren, wenn er sich nicht bewusst macht, was da eigentlich los ist. Ja, und dann sind wir ständig in der Situation, dass wir uns eigentlich mit jedem, der vor unserer Nase ist, ja, mit dem wir uns jetzt konfrontieren müssen, vergleichen. Ja, und wenn wir jetzt schlecht abschneiden, wenn wir besonders kritisch sind und glauben, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, dann entwickeln sich halt irgendwann auch diese giftigen, selbstzerstörerischen Gefühle des Neids und der Missgunst und des Hasses. Und werden ja letztendlich gegeneinander gefeuert in der Gesellschaft, ja, ob subtil oder offen ausgetragen. Und das sehe ich als Pest und Plage an in unserer Gesellschaft. Und Deswegen würde ich auch gerne nicht in Europa leben, ja, sondern lieber in einer Gesellschaft leben. Da habe ich halt weniger Arbeit, ne? Aber da wäre ich auf jeden Fall glücklicher, ne? So, und jetzt geht mein Appell dahin, dass die Menschen ihre Einzigartigkeit unbedingt ergründen müssen. Das ist so, deswegen arbeite ich gerne mit dem Human Design, deswegen sind Psychedelika so wertvoll, denn da kann ein tiefer Kontakt zu sich hergestellt werden, ja, und die Essenz kann aktiviert werden. Die Essenz ist das Gegenteil des Verstandes. Die Essenz ist das, was wir sind. Das ist unsere spezielle Energie. Und es kann verstanden werden, dass alles eins ist, dass es keine Trennung gibt und dass wir genau so berechtigt sind, ein Gefüge im Getriebe zu sein, ja, im allumfassenden göttlichen Sein, ja, wie jeder andere auch. Und dass es genau richtig ist, wie wir sind. Und dass es auch immer the divine timing gibt. Also, ja, es gibt nicht hätte, hätte Fahrradkette und wäre ich da abgebogen und das ist zu früh und das ist zu spät. Das gibt es alles einfach nicht. Ja, außerdem leben wir in der Ewigkeit. Deswegen gibt es das sowieso nicht. Ja, also da braucht man sich einfach diesen Stress nicht machen, den die meisten sich halt machen und oder viele, die meisten, keine Ahnung, aber genau. Und ich muss sagen, also ja, ich leide in Europa so an dieser an so ebenbürtigen, also mir fehlen ebenbürtige Frauen und Männer, die nicht diesen Mustern verfallen, ja, sich zu vergleichen und weil sonst ist kein wirklicher Kontakt möglich, keine wirkliche Freundschaft ist möglich und ich sehe einfach, dass viele Dramen, ja, weil wenn die Klienten mir anfangen zu erzählen, wie alles systemisch verstrickt ist bei denen, dann läuft es meistens auf das Gleiche hinaus, ja. Irgendwer war missgünstig und neidisch und dachte, andere müssen anders sein oder ganz häufig auch, wenn Menschen sich den Raum nehmen, wirklich so zu sein, wie sie sind, ja, dann triggert das die, die sich den Raum nicht nehmen und wollen die anderen wieder schönern. Dann, das ist ja unverschämt. Ich traue mich das auch nicht. Ich lebe auch nicht so, ja, so frei und so selbstbestimmt und so selbstwirksam und so selbstfürsorglich. Dann sollst du das auch nicht machen. Ja, anstatt dass sie es als Inspiration sehen, ne? Und dankbar sind dafür, dass sie diese andere Möglichkeit des Seins aufgezeigt bekommen haben. Genau, und das ist etwas, also das ist so, das schreibe ich mir auf die Fahne, dafür trete ich an, ja, dass möglichst das aus dem System rauskommt, weil das ist giftiger Müll. Jetzt hole ich mein Ladekabel, ja? Dann später schneiden.
Ja, alles gut, alles gut. Oder wir nutzen die Zeit, um kurz durchzuatmen. Aber viel Inhalt, viel Information. Sehr spannend, sehr weise. Kurz sacken lassen.
Hast du was Schönes gemacht mit den Zuschauern?
Ich habe gesagt, weil das so viel Inhalt jetzt schon war und so, dass man kurz ein bisschen atmen darf und das sacken lassen darf und ein bisschen Schulter kreist und was auch immer man gut braucht. Ja.
Stimmt, ja, das ist verdichtet, ne? Worüber
Aber
wir
mega faszinierend, so spannend. Ja.
finde
Wow.
ich auch. Ich freue mich auch über diese noch spirituelleren Themen jetzt mal geredet zu haben. Für die Reels dann auch auf meiner Seite mal diese feinstoffliche Welt noch näher rücken zu lassen. Finde
Mega
ich ganz
schön.
toll. Viele Menschen haben ja das erste Mal Berührung damit dann auf Psychedelika und sagen, oh, ich bin meiner Mutter begegnet und konnte mit ihr
Oh.
reden. Und so, ne? Das gehört dazu. Also wenn man sich so einem Trip unterzieht, dann muss man wissen, das kann auch passieren, dass man dann da landet oder in Parallelleben. Hast du da schon Erfahrung mit gemacht, mit früheren Leben, Parallelleben? Hast du da so einen Zugang zu?
Ja, aber also wie kann ich sagen, ich fokussiere mich sehr auf dieses Leben jetzt. Ja, also etwas, was mir immer wieder kommt, ist dieses früher wäre ich für alles, was ich bin, verbrannt worden. Also das ist so eine krasse Angst, die ich auch immer wieder in Träumen dann sehe, dass ich, ja, also das ist so ein, das verfolgt mich quasi ein bisschen aus früheren oder parallelen Leben. Je nachdem, wie man es sieht, ja. Eigentlich ist ja alles eben jetzt, ja.
Ich glaube, es ist parallel, genau,
Voll.
ja.
Ja, also
Also,
das, ja.
ja, das ist, finde ich sehr spannend, was du sagst, weil viele Leute, glaube ich, wollen diese tiefe Spiritualität ausgrenzen aus ihrem Leben, weil eben genau, weil sie mal dafür bestraft wurden, da so tief gegangen zu sein. Und die wissen teilweise überhaupt nicht, warum sie so Angst davor haben, da tiefer zu gehen, ne, wie mit Psychedelika. Weil im Unterbewusstsein gespeichert ist, das ist mal nicht gut ausgegangen, ne?
Ja.
Ja, das ist
Voll.
auch.
Aber ich glaube eben Psychedelika beispielsweise oder auch einfach die innere Arbeit oder was auch immer oder dass du dann eben wirklich losgehst. Also für mich ist diese Angst auch eine meiner größten Antriebe, weil ich denke mir, heute kann man mich dafür nicht mehr verbrennen und jetzt gehe ich erst recht all in und ich lebe alles, was ich damals nicht konnte. Weißt du, wie ich meine? Klar habe ich mega Angst davor, aber es ist für mich auch eine Möglichkeit. Jetzt heute, wir dürfen auch die Möglichkeit beginnen zu sehen. Das ist mir so ein Anliegen. Ja, ich habe auch Angst. Wir alle haben Angst. Das ist menschlich, aber sie darf uns nicht aufhalten. Ja, wichtig, ja.
Schön gesagt, absolut. Ich liebe das, wenn ich Menschen vor mir habe, die sagen, und dann habe ich Angst davor und dann merke ich, da ist der Weg. Wow. Immer mehr Menschen verstehen das, raffen das. Ich finde das so großartig. Ja, genau. Und letztendlich, wenn das andere Leid dann auch überwiegt, dann sagen sie sich auch, okay, jetzt habe ich, was habe ich denn zu verlieren, ja? Schlimmer, schlimmer kann es nicht werden. Wir arbeiten auch mit suizidalen Menschen. Ja. Mit einer 100% Erfolgsquote bislang.
Wow.
Wirklich.
Wow, da habe ich gerade Gänsehaut. Das ist krass. Das muss man kurz sacken lassen. 100%.
Ja. Bislang war es so.
Wow.
Der zurück ins Leben katapultiert, in die Freude, in die Sinnhaftigkeit.
Wow. Eben Sinnhaftigkeit, ja. Wichtig, ja. Wow. Wenn jetzt jemand hier zuhört und vielleicht so den Ruf spürt, so ein Retreat mal zu machen bei dir und bei Stefan zum Beispiel, und aber vielleicht noch so Berührungspunkte hat oder nicht genau weiß, was erwartet mich da und so, kannst du uns mal ein bisschen in diese Welt nehmen, wenn man jetzt so auf so ein Retreat bucht und dann kommt man dahin und wie ist es und was erwartet mich und so.
Ja, als erstes kommt man in eine WhatsApp-Gruppe und lernt die anderen Teilnehmer kennen und das Team. Und dann stellt man sich vor und einige Themen kursieren schon so, ja, mir geht's darum, mir geht's darum. Da wächst also die Gruppe schon so ein bisschen zusammen, ja, und es fühlt sich dann familiär an und bekannt, wenn man dann zum Retreat kommt. Und dann haben wir arbeiten mit vielen Methoden. Wir arbeiten mit Coaching-Methoden, wir arbeiten mit Bewusstseinsarbeit, wir arbeiten mit einer ganz tiefen Meditation, die die Leute wirklich komplett in den Kosmos abschießt und einmal in sich ganz rein und wieder raus. Also sagenhaft von meinem Buddha-Bruder, von dem ich schon erzählt habe, der ist einfach begnadet darin. Und dann gibt es das holotrope Atmen, das heißt, wir achten darauf, dass die Menschen ihre, ja, also wirklich die brodelndsten Emotionen schon mal kanalisieren im Atmen, durch die Atmung, ja, und den ersten psychedelischen, die erste psychedelische Erfahrung machen ohne Substanz. Und einige Menschen, die gehen dann in die feinstoffliche Welt, ja, und sind total beglückt und sagen, mit dem, was jetzt schon passiert ist, könnte ich nach Hause gehen, ich wäre schon happy, ja. Einige gehen wirklich in starke Emotionen und erleben schon Releases, die ihnen dann ermöglichen, am nächsten Tag, wenn sie die Substanz nehmen, keinen so herausfordernden Trip zu haben, weil diese Emotionen, Blockaden sind schon abgehakt. Die sind schon, ja, oder ein Stück weit, ja, je nachdem, wie viel da ist, aus dem Körper raus. Genau, dann ist es so, dass die Substanz eingenommen wird mit einer sehr schönen Zeremonie. Und dann wird getanzt, weil es
Sind das
dauert.
immer Pilze? Sorry.
Also momentan arbeiten wir in Holland mit den Trüffeln, weil die legal sind. Genau. In den Einzelsitzungen und in Mexiko arbeiten wir auch mit LSD. Genau, mit den Derivaten, die auch legal sind. Genau. Und oder mit MDMA, mit legalem MDMA. Ja, oder mit Ketamin, genau. Wir arbeiten mit vielen Substanzen und auch mit Ayahuasca, das übergeben wir dann an Schamanen. Ja, und dann wird in den Trip reingetanzt, dass wir in einer hohen Frequenz sind und auch Ängste sich schon lösen können, ja, und man locker ist und der Geist sich weiten kann. Und dann, das ist sehr, sehr förderlich, das so zu machen, damit dann, ja, die Enge, ja, die vielleicht entstehen könnte durch so eine Anspannung, oh, was passiert jetzt mit mir, ja, schon mal gelöst werden kann. Genau, und dann begleiten wir die Menschen mit verschiedenen Methoden. Wir haben ein ganz pluralistisches, interdisziplinäres Team und auch Körpertherapeuten, Osteopathen, Hypnotherapeuten, Körpertherapeuten aller Richtungen, Atemtherapeuten, genau, Meditationslehre und so weiter. Und dann, genau, wird bei uns auch Schattenarbeit praktiziert. Das heißt, wir gehen auch manchmal in die Konfrontation oder helfen den Leuten dann wirklich aus ihren Traumata rauszukommen, wenn da welche sind. Es, und nicht jeder kommt dahin mit einem Trauma natürlich, ne? Und wir sagen den Leuten immer, du bekommst das, was du brauchst, nicht unbedingt das, was du willst. Am Ende merken sie, das ist das, was ich ja wirklich gebraucht habe, ne? Und freuen sich dann. Genau, dann führen wir Gespräche. Also jeder bekommt was anderes, aber wir achten schon darauf, dass in den ersten Stunden man wirklich mit der Augenmaske da liegt und wirklich nach innen geht. Das ist eine Inward Journey, das ist total wichtig zu verstehen. Ja, also, denn der innere Heiler kann aktiviert werden. Jeder von uns hat den in uns. Ne? Und genau, und dann am nächsten Tag findet dann ein Sharing statt und eine Integrationsbesprechung. Und wir haben auch körperliche Integration, also es geht darum, wirklich auch wieder im Körper zu landen. Ne? Also dann werden Übungen gemacht. Wir arbeiten mit Tensegrity und mit Yin Yoga. Tensegrity kennt man von Carlos Castaneda. The Magic Passes ist ein, ich würde mal sagen, untergegangenes Wissen, was wir aber wieder rausgeholt haben. Genau. Und dann besprechen wir auch, dann geben wir den Leute auch, den Menschen die Angebote, wie es weitergehen kann, weil jeder steht ja jetzt an einem anderen Punkt. Ne? Einige Menschen sind so euphorisiert, ja, dass sie gar nicht wissen, dass sie eigentlich auch Integrationsarbeit betreiben sollten. Und die Integration ist nach so einem Retreat sehr wichtig, weil es sind jetzt zwar neue Bahnen gelegt worden neurologisch, aber kommst du in dein altes Leben und fällst blöderweise in deine alten Muster, dann sind natürlich die Bahnen etwas tiefer gegraben, die halt schon über Jahrzehnte bestehen. Das heißt, jetzt müssen also die Alternativbahnen für neue Muster, neue Verhaltensweisen, neue Glaubenssätze unterstützt werden. Und dafür sind natürlich die Integrationscoaches Gold wert. Genau, einige Leute wollen dann auch gerne Einzelsitzungen, weil sie merken, da komme ich jetzt noch mal tiefer. Und dann, genau, also ich bin im nächsten Jahr zum Beispiel nur bei 4 Retreats dabei und der Stefan auch nur bei 4 Retreats. Und wenn man mit uns dann arbeiten möchte, also der Stefan macht keine Einzelsitzungen, aber Also der entwickelt gerade ein Mentoring-Programm, das ist dann was anderes, aber wenn man jetzt eine psychedelische Einzelsitzung möchte, dann geht es dann mit mir weiter, auch wenn man mich nicht im Retreat angetroffen hat. Genau, und dann führe ich die entweder mit einem Assistenten oder alleine durch. So ist der Weg, ja. Genau. Und dann schauen wir auch, braucht der Mensch eine klassische Integration oder braucht er jetzt Kambo? Zum Beispiel Kambo ist auch etwas, was wir auf den Retreats anbieten als Zusatz zu buchbare Methode. Das ist dieses Froschsekret, das auch ein Suchtgedächtnis überschreiben kann zum Beispiel und das stark entgiftet und das auch Blockaden lösen kann. Genau, da haben wir die Nina, die das macht. Und einige Leute brauchen danach ein De-Arming. Das ist dann die Entpanzerung vom Uterus oder der Prostata. Wir haben diese Therapeuten alle da und dann vermitteln wir halt dahin, wo es günstig ist. Ne? Oder jemand braucht Ketamin, weil mit Ketamin erreichst du wieder andere Sachen als mit LSD. Genau. Das ist so unsere Landschaft.
Faszinierend.
Ja.
Danke. Ja, sehr, sehr wertvoll. Jetzt hat man sich so ein schönes Bild machen können, ja, aus einem
Dann gibt es
Wasser.
natürlich auch immer Menschen, die zu uns kommen und nicht so richtig wissen, wie geht es in ihrem Leben weiter? Was ist der nächste berufliche Step? Und einige sind so von unserer Arbeit fasziniert und arbeiten selber auch schon am Menschen, ja, als Coaches, Heilpraktiker, ja, Hypnotherapeut, Psychologe, dass sie merken, boah, jetzt, wo ich das kennengelernt habe, ist das ja unterlassene Hilfeleistung, wenn ich zu meinen anderen Methoden zurückgehe und nur damit arbeite. Ja. Und dann machen sie bei uns die Ausbildung. Und dann sehen wir sie wieder. Und dann landen die wieder in den Retreats, nämlich einmal als Gebende und Nehmende, weil es vier Retreat-Aufenthalte dann inklusive gibt. Also die Ausbildung zu buchen ist eigentlich cleverer. Man bekommt mehr, als wenn man jetzt auf drei, vier Retreats geht, ne? Als ganz normaler Klient. Also das Ausbildungspaket ist schon lohnenswerter. Und die Ausbildung ist halt sehr methodenpluralistisch auch wieder aufgebaut. Also es gibt viele Workshops und man lernt sehr viel auch über das psychedelische Wissen hinaus, weil man das einfach so gut einsetzen kann in den Sitzungen, dass da halt dann auch Human Design Workshops drin sind und Atemtherapie Workshops, ja, und De-Arming Workshop, ja, dieses, wo es wirklich darum geht, mit der weiblichen und männlichen Energie zu haushalten und die Lebenskraft genau da zu befreien, wo die meisten Blockaden sind. Das ist halt im Sakralzentrum, ne? Genau. Und genau. Also die Ausbildung ist das, worauf ich momentan tatsächlich am stolzesten bin. Ja, dass wir die so gestaltet haben mit diesen Top-Experten. Und die macht auch wahnsinnig Spaß. Also bei den Ausbildungen bin ich auch immer persönlich da, bei den Retreats, wie gesagt, nur noch so viermal im Jahr. Und wir haben die monatlich, die Retreats.
Schön. Und die Ausbildung einmal im Jahr.
Nein, mehrfach auch mehr.
Okay, wie lange dauert die?
Das sind zwei Blöcke in Präsenzzeit. Der Rest findet dann online statt oder halt in den Retreats, ne? Und diese zwei Blöcke, die sind jeweils 3 Tage. Also 6 Tage in Präsenz mit uns. Irgendwann in der Zukunft werden wir auch die Ausbildung online anbieten, aber das haben wir noch nicht gemacht bisher. Genau. Einige Leute schalten sich über Zoom dazu. Also das geht auch. Wenn jemand sagt, ich kann gar nicht kommen, dann stellen wir den Computer dahin und die Person. Die sehen dann die Dozenten. Genau. Und dann, wie gesagt, diese vier Aufenthalte auf den Retreats. Und da kann man sich flexibel die Termine legen, wie man möchte. Und auch bei der Präsenzzeit ist das auch so, dadurch, dass wir es viele Blöcke haben. Wenn jemand da nicht kann, dann macht er den Block halt dann wann anders. Ne? Also, wir bieten viele Termine an. Das ist ganz gut. Und genau, und dann gibt es halt noch Calls, wo die Gruppe sich trifft und auch berichtet, ne, die sollen dann auch sich untereinander tripsitten, die Leute, die sich dann da gefunden haben. Also sie lernen das Tripsitten nicht nur anhand unserer Klienten in den Retreats, sondern auch untereinander oder in ihrem Freundeskreis. Und dann gibt es die Besprechungen in unserem Team, die Supervision darüber. So ist das aufgebaut, genau.
Spannend.
Wäre das auch was für dich als Weiterbildung?
Vielleicht. Ja, mal schauen.
Ich kann mir vorstellen, ja.
Ja, weil ich mache jetzt meine 1:1 Mentorings so. Ja, kann. Also mit Freunden mache ich das eigentlich quasi schon, dass ich sie so.
Du
Aber
machst
ja, das mal
gut.
schauen. Ah, ja.
Oh.
Ich
Genau,
erzähle da heute.
da ist noch eine Bombe geplatzt.
Nein, aber sehr faszinierend, sehr, sehr faszinierend. Ja.
Ja, wer Menschen helfen möchte, ne, wer wirklich im Dienst des Universums steht hier, der kann, also der ist total fasziniert davon, ne? Weil das.
Lecker.
Ich freue mich auch, dass mein Vater jetzt mal auf ein Event von uns kommt. Wir haben ein Live-Event, das heißt Lebe deine Essenz am 22. November. Kann sein, dass der Podcast schon also später ausgestrahlt wird, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall machen wir da auch immer holotropes Atmen. Ja, wirklich in dieser Riesenhalle. Und mein Vater, der auch Psychologe war, der wird sich das jetzt mal angucken, wie man mit der Methode von Stanislav Grof, der Begründer der transpersonalen Psychologie, den kennt er nämlich, was man da so herausholen kann bei Menschen, ne? Innerhalb von einer Stunde, in welche Prozesse die kommen. Und das ist jetzt in ein paar Tagen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass er das mal sehen kann.
Mega schön, dass er auch offen ist dafür, hä?
Ja, total. Er hat gesagt, wenn er heute also heute Psychologe wäre, ja, oder damals damit hätte arbeiten können, auch mit Psychedelika. Er hat gesagt, er wäre einer gewesen, er hätte es sofort gemacht. Er wäre einer der ersten gewesen, der es gemacht hat, hätte, ja.
Spannend.
Obwohl er selber nie ausprobiert hat.
Vielleicht kommt es noch. Also dein Vater.
Ja, ich hoffe, meine Mutter, die hat es schon. Ja. Die hat mir einmal eine Nachricht geschrieben von einem Trip, ja, wo sie geschrieben hat, es müsste LSD auf alle Menschen regnen. Sie
Ja.
weiß genau, was das kann, ja.
Wow.
Ja.
Danke von Herzen, Isabel. Hast
Weißt
du
du?
noch irgendetwas, ein Schlusswort, etwas zu sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ich finde es total beeindruckend, wie weit du mit deinen 25 Jahren in deiner Entwicklung und Berufung schon bist, wie weit vorangeschritten du bist. Ja, mit 25 sagen zu können, ich habe ein Mentoring-Programm und ich mache 1:1-Begleitung. Du, da habe ich mit, 8 Jahre später begonnen. Ne? Waren andere Zeiten irgendwie und an so etwas sieht man die Welt. Entwickelt sich, es gibt eine echt schöne Evolution zu bemerken. Diese Generation unter uns, unter mir, dieses ganz feine Wesen, also die sind so wertvoll hier auf dem Planeten. Und ja, ich glaube, du bist für viele auch in deinem Alter eine totale Inspiration. Und ich finde das ganz beeindruckend. Also auch schon Podcast haben und so. Wir starten erst jetzt auch damit, ne? Guck mal, ich bin
Ah,
jetzt 44
cool.
und
Wow.
ich werde auch bald meinen eigenen haben bei
Oh, schön.
Reality Upgrade Podcast.
Ah.
Aber also wirklich Chapeau, dass du so auf deiner Strecke geblieben bist, so fokussiert geblieben bist, so früh gespürt hast, wer du bist und dass du dich so lebst und auch so neugierig bist, ist wunderschön zu sehen. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Menschen von dir erfahren werden.
Oh, danke, Isabel. Süß. Wenn dein Podcast online ist, dann schreib mir dann. Dann mache ich den da unten hin. Ist gut. Also
Danke.
dann sehen Sie. Wann kommt der online? Hast du das schon geplant?
Nächstes Jahr erst,
Okay.
also
Ja, ist ja schon bald
so.
vielleicht.
Ja, vielleicht März, vielleicht.
Okay, zum Geburtstag dann.
Stimmt, das wäre schön, ne?
Schönes
Ja.
Geburtstagsgeschenk an dich selbst. Hä?
Ja, das gefällt mir. Du hast am wievielten nochmal hast du gesagt?
Achten.
Ah ja, wir sind ja echt nah beieinander.
Ja. Ja. Schön.
Ja, nee, mehr habe ich nicht zu sagen.
Danke von Herzen für deine Zeit, für dein ganzes Wissen, deine Erfahrung. Hat sich gelohnt, dass wir da immer wieder ein bisschen,
Ja.
immer wieder, ja, hat sich sehr gelohnt.
Ja, wir mussten
Danke.
ein paar Mal verschieben. Genau, aber es hat, finde ich auch. Schön, dass du dran geblieben bist und nicht sauer auf mich geworden bist. Ich habe
Nein,
mich
alles
schlechtes
gut.
Gewissen irgendwann.
Alles gut, alles gut.
Okay, gut.
Nein, hat sich sehr
Ja.
gelohnt. Danke.
Vielleicht begegnen wir uns ja auch mal in live, ne? Ich bin auch dafür, dass wir mal in der Schweiz ein Live-Event machen, weil wir
Ach,
bekommen
schön.
viele Fragen, wann kommt ihr denn mal in die Schweiz? Und dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
Schön, ja, unbedingt. Eine Frage habe ich noch, weil Stefan ist ja auch der Gründer vom Creator Festival. Und das Creator Festival hat damals auch für mich viele Türen geöffnet. Ist es auch so ein Thema, weil das ist ja noch nicht so, wird dort auf den Bühnen noch nicht so behandelt, was ihr da auch reinbringen möchtet, oder ist das nicht so die Vision?
Also der Stefan ist nicht Geschäftsführer von Greater, der ist zwar Gründer, Entwickler,
Gründe, genau, ja.
genau, und der hatte auch noch so seine Kurse, die er macht, einen Finanzkurs und er bringt Leuten auch Speaking bei, ne? Genau, aber Psychedelika spielen bei Greater eine untergeordnete Rolle in der Öffentlichkeit. Wobei die Crew, also die Führungsetage und viele auch der Coaches, ja, auch die Gesichter im Außen sind, ihre eigenen Erfahrungen mit Psychedelika schon gemacht haben und regelmäßig machen. Also die sind privat, sind die sehr angetan davon. Und in der Öffentlichkeit wird noch etwas sparsam damit umgegangen. Und da hat Stefan auch keinen Einfluss drauf, da er nicht CEO ist, ne? Aber dafür ist er ja der größte Revolutionär im deutschsprachigen Raum für dieses Thema und setzt sich wirklich mit Haut und Haaren ein. Und ein extrem mutiger Mann, weil er hätte auch Angst haben können, dass das nach hinten losgeht und dass die Gesellschaft noch nicht weit genug ist, das so zu tolerieren. Die hätten ihn ja lynchen können, ja? Der Mob hätte auf ihn draufspringen können. Ich glaube, der hat nicht eine Sekunde Angst davor gehabt. Der hat einfach gespürt, das ist richtig, also mache ich das. Ja? Das sind halt wirklich die disruptiven, coolen Unternehmer, die es braucht, ja. So wie Richard Branson, der ja auch ein Partner von uns ist. Also wir haben mit ihm auch schon einen Retreat auf seiner Insel durchgeführt und sind die einzigen, die die Lizenz haben auf den British Virgin Islands, um mit Psychedelika zu arbeiten. Genau, und der ist ein ganz großes Vorbild von uns. Und der hat es nicht anders gemacht. Der ist immer nach dem gegangen, was er gespürt hat und was das Kollektiv braucht. Und dann hat er seine Guerilla-Wege gefunden, das durchzusetzen. Und dafür sind wir noch ziemlich human unterwegs. Also
Es kommt noch.
ich würde noch viel mehr gerne
Kommt noch.
Kriegerin in mir. Kommt vielleicht noch, ja,
Ja.
genau. Ja,
Ja, du
dann.
bist ja auch noch jung. Hast noch
Ja,
einige
also
Jahre oder
mit
so.
diesen Quantum-Produkten, ja, werde ich auf jeden Fall einige Jahrzehnte länger leben. Das hat echt was geschiftet in mir. Weißt du, früher war das immer so, okay, so mit 100 ist Schluss, ja, so spätestens. Aber jetzt sehe ich da so eine 130, ne, locker.
Ich sage das auch immer, ich bin 130, ich bin 130. Ja,
Ach, was?
lustig.
Ja. So,
Ja,
und deswegen fühle ich mich jetzt mit meinen 44 tatsächlich jünger.
bist du 44? Krass.
Ja.
Okay. Ja, da hast du dich jung gehalten.
Die richtigen Drogen gehabt. Ja, Lebensfreude war immer ganz wichtig für mich, ne? Ich glaube, dass viel Lachen Und lieben und guter Sex ein Jung hält. Ich meine, ist sogar bewiesen, wenn man, also jeder Orgasmus strömt Kollagen aus. Gut, ne?
Sehr schön, ja.
Dass wir noch ein bisschen länger geredet haben, das sollte jeder
Ja,
wissen.
wichtig. Und
Sollte
auch DMT, oder?
wissen. Echt?
Ich glaube, oder?
Könnte ich mir irgendwie
Das erfinde
vorstellen.
ich
Also
jetzt gerade, aber ich glaube, das muss ich dann nochmal recherchieren, aber ich
recherchieren.
glaube.
Das wäre
Aber
spannend.
jetzt keine Gewähr.
Ja, nee.
Aber muss ich erforschen gerade, muss ich gerade nachschauen, ja. Ja.
Was Dieter Breuß übrigens auch gesagt hat über die Zirbeldrüse und DMT, weil DMT wird ja ausgeströmt über die Zirbeldrüse und das ist ja ein unglaublich, also das schönste Gefühl, das man haben kann. Aber er hat gesagt, wenn wir zu viel, zu häufig DMT von außen einnehmen, produziert die Zirbeldrüse weniger. Und das ist nicht gut, weil wir wollen, wenn wir sterben, einen schönen Tod haben, den tollen Übergang in das nächste. Von daher, Leute, Ayahuasca, großartig, probiert es einmal, ja, wenn es wirklich in einem guten Setting stattfindet und wenn ihr vorbereitet seid mental und wenn das nicht eure Einstiegssubstanz ist, ja, aber werdet bitte nicht süchtig. Ich meine, nur psychisch kann man süchtig werden davon, nicht körperlich, aber redet euch nicht ein, je mehr Ayahuasca, desto besser. Oder es gibt diese Vapes, wo die dann DMT reinmachen und dann geben die sich immer so kleine DMT-Dröhnungen, die Leute, und schweben in so einem Zwischenzustand, wie so in Wolken, alles ist leicht, ja, man ist so wirklich, wie als würde man schweben, nimmt aber noch wahr, je nachdem, wie stark man dosiert, wird es dann auch sehr, also überall sind Mosaike und Farben und so, ne? Aber das Problem ist halt echt, dass ihr euch damit den eigenen Rhythmus, ja, Produktionsrhythmus der Zirbeldrüse damit zerschießt und den stark manipuliert und das ist nicht gut. Also hier auch mal eine kleine Warnung an der Stelle. Ja, was DMT anbetrifft, bedeutet es nicht, je mehr, desto besser.
Wichtig, ja. Schön, ja, sehr wichtig, ja. Etwas habe ich auch noch gehört, weil du vorhin Orgasmen angesprochen hast. Ich habe bege Oh, was ich heute alles erzähle. Oh Gott. Manifestiere, wenn du einen Orgasmus hast, weil das ist ja maximale Lebensenergie oder Life Force und das und Schöpferkraft in seiner pursten Form, oder? Also, ja.
Wirklich. Also wenn ihr das schafft, dann noch eure 7 Sinne beisammen zu haben während des Orgasmuses, dann manifestiert genau dann. Oder, was ich auch gemerkt habe, kurz danach geht auch noch. Also eine der größten Manifestationen, die ich je realisiert habe, waren kurz nach dem Sex. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich da einen Orgasmus hatte bei diesem Mal. Aber ich war trotzdem in der sexuellen Energie. Und ich war am Meer. Und das ist nämlich der zweite Lifehack, ja, der Spiri-Lifehack, manifestiert am Wasser. Und vor allem an einem Meer ist noch besser, weil die Meere sind alle miteinander verbunden. Und dann kann die Information so richtig schön über den ganzen Kosmos verteilt werden. Genau. Also, und wenn diese beiden Sachen noch zusammenkommen, Sex am Strand zum Beispiel.
Oh, dann ist alles möglich, du.
Genau. Ne?
Mega schön. Hey,
Ja.
danke. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden quatschen. Mega spannend. Sehr
Ja.
faszinierend. Sehr weise Frau. Ja,
Schön.
danke. Ja, ich habe mich so gefreut auf heute und ja, viel gelernt. Danke. Ich freue mich schon, das dann zu schneiden und so
Oh,
nochmal
das machst du
anzuhören.
selber, ja?
Ja, da habe ich noch kein Team dafür.
Hey. Ja, cool, dann kannst du das. Schön.
Yes.
Technisch bin ich nicht so begabt.
Ja,
Ja.
das lernst du dann. Ich bin auch gar nicht begabt, aber da kommst du dann rein und irgendwann geht's dann, ja. Wie mit allem, ja.
Ja, dann viel Spaß dabei. Und wie viele Podcasts hast du noch in der Pipeline, bis dieser dann rauskommt ungefähr?
So 2, nicht so viele. Es geht nicht mehr so lange. Ich gebe dir dann Bescheid. Ja, ist gut.
Okay,
Alles
ich
klar.
wünsche dir auf jeden Fall schon mal ein herrliches Jahr. Ja, Und wenn du Lust hast, auf eine Silvesterparty zu kommen, zu uns nach Mallorca,
Ich
wir
habe da schon was vor, aber ich komme auf jeden Fall mal an ein Retreat. Ja, ich habe das vorhin, ja, das kommt. Dann sehen wir uns und ich freue mich, Isabel, auf diese.
Schön.
Da musst du dann auch dabei sein, wenn ich dann
Genau, wollte ich gerade sagen,
komme.
dann erfrage, an welchen Tagen Tagen des Jahres ich da bin. Genau, bei welchen Tagen.
Unbedingt.
Ja,
Ja,
okay.
komm gut,
Ja,
ja.
danke, dass du auch deine Plattform mit mir teilst hier. Ne?
Gerne.
Ist immer schön großzügig. Ja. Ja,
Ja, und du hörst von mir, gell?
Michelle, alles
Ja.
klar. Dann noch einen schönen Abend.
Ja, gleichfalls. Mach's
Danke.
gut, Isabel. Und auch alle, die zugehört haben, gell? Danke auch noch für euch, dass ihr da dran geblieben seid.